Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Eigentlich Alles, Musik-Podcast von Musik, über Musik, mit Musik. Schade, mit Musik geht leider nicht, weil wir keine Rechte haben. Dennoch tun wir unser Bestes, um Musik euch ein bisschen näher zu bringen, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder auch kennt und sich euch denkt, ach toll, die reden über die Musik, die ich mag. Ich rede die ganze Zeit in der Wir-Form. Wir, das bin erstmal ich, Norbert, und mein toller Partner Dennis, der jetzt auch Hallo sagt.
Hallo!
Wir machen den ganzen Firlefanz hier und probieren es einfach mal aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir haben jetzt kein großes Konzept erstmal uns zurechtgelegt. Das als Disclaimer vorneweg. Wir reden einfach über Sachen, die uns gefallen. Und in der ersten Folge wollen wir einfach mal über das reden, was uns gerade aktuell bewegt oder aktuell mitnimmt in Musik und Spaß macht. Sprich, wir haben ein bisschen unsere Playlisten durchgeforstet, unseren Release-Radar ein bisschen durchgeforstet und ein bisschen was rausgesucht, ein bisschen aufgeschrieben und mal gucken, was so funktioniert und was uns ein bisschen Spaß macht. Beziehungsweise uns macht es schon Spaß, aber wir wollen ja euch den Spaß ein bisschen näher bringen. Ja. Dennis, hast du noch was zu sagen dazu?
Nö. Also, wie du schon gesagt hast, wir starten jetzt erstmal komplett ohne Konzept, nur mit so ein paar Stichpunkten und reden dann mal drauf los. Ja. Die Idee ist, dass wir daraus dann praktisch mit euch am Feedback-Button ein Konzept entwickeln. Also wir mit unseren Ideen, vielleicht kommt bei euch auch was auf, wo ihr sagt, hey, redet doch mal darüber oder wie wäre es mal als Thementag, weiß nicht, tschechische Volksmusik der 70er. Da würde ich sagen, da brauchen wir da vielleicht ein paar Gäste, aber dann haben wir da schon mal was, worüber wir reden können und ja.
Du hast schon mal einen guten Punkt gebracht. Auf jeden Fall haben wir uns schon gedacht, egal welches Konzept das Ding jetzt annehmen wird, Gäste wird auf jeden Fall ein Thema sein in den nächsten Ausgaben, weil es macht natürlich auch Spaß, mit Leuten, sogar die in der Branche vielleicht arbeiten, zu reden. Aber die jetzt nicht so groß sind. Also ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, wie man reden könnte und so. Leute, die vielleicht hinter der Bühne arbeiten oder im Radio hinter den Kulissen arbeiten und so. Das haben ja solche Sachen schweben schon im Raum, aber es sind alles noch Zukunftsvisionen. Heute wollen wir erstmal anfangen mit ein bisschen toller Musik und ob sie so toll ist, ist die nächste Frage. Aber uns gefällt's ein bisschen, hoffentlich.
In Teilen, oh, genau. Was ich kurz sagen will, also wenn ihr auf der Bühne steht und da bekannt seid, also Campino, wenn du das hier hörst, du darfst auch Gast sein, wir sind da nicht so.
Oh nee, nicht Campino.
Okay, wir sind auf die Stelle Westernhagen.
Da hast du gerade den ungünstigsten Menschen rausgesucht, den du überhaupt aussuchen konntest. So neben, ich wollte gerade sagen, Kevin Russell von den Onkels, aber das wäre ein bisschen sehr hart gewesen.
Ja, das kommt dazu. Also die Onkels oder dieses ganze rechte Gepack, ihr braucht nicht anfragen, uns ist scheißegal, wie ihr Musik macht. Am besten ihr macht sie gar nicht. Ja. Ich glaube, so könnte ich das zusammenfassen.
Ja, und wir sind natürlich auch beziehungsweise anders gesagt, wir sind natürlich offen für auch Tipps von euch. Wenn ihr sagt, ey Leute, redet doch mal über Künstlerin XY oder die Band oder das oder, dann hören wir uns das an und dann werden wir auf jeden Fall drüber reden. Natürlich werden wir jetzt nicht über irgendwelche Onkels, Freiwills, Marilyn Mansons oder irgendwelche Sachen reden, wo wir jetzt in unserer Ansicht finden, dass es nicht passt oder dass es einfach furchtbar ist. Oder moralisch nicht vertretbar ist, sagen wir es mal so.
Genau.
Deshalb, aber trotzdem, wir sind sonst für alles offen. Wenn ihr sagt, ey, ich bin großer Schlager-Fan oder ich bin großer Volksmusik-Fan oder Trance, Dance, was auch immer, her damit. Der Podcast heißt eigentlich alles und das ist auch wirklich das Konzept nicht, aber das Motto dieses Podcasts. Eigentlich alles soll abgedeckt werden. Außer rechte Scheiße.
Genau. So sieht das aus. Aber ich glaube auch, wer rechte Scheiße hört, der wird spätestens jetzt auch abgeschaltet haben. Das haben wir recht klar gemacht. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal hinein.
Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Release-Radar an, oder?
Richtig. Genau. Unsere Idee ist, der Release-Radar von Spotify, der packt ja irgendwie alles, was man so mal gehört hat, in einen großen Algorithmus, haut zweimal auf den Topf und was rauskommt, kommt in diesen Release-Radar. Und wir haben uns einfach gesagt, wir nehmen jeder mal so eine Handvoll Songs aus dem Release-Radar, shuffeln da einmal durch und gucken, was da so rauskommt. Und also mein Release-Radar ist ein Riesenchaos geworden. Aber das finde ich ganz witzig. Also das ist sehr gut. Ich habe relativ viele Sachen, die das Thema Corona oder Quarantäne haben. Ich habe einen unfassbar beschissenen Song, der mich wirklich umgehauen hat. Also einfach von der Grundaussage ein Nicole-Song, ein bisschen Frieden auf einem Album, das Abenteuerland heißt, aber als Dance-Act aufgelegt.
Ich hab Bock.
Nee, hast du nicht. Also ja, aber nein. Das ist wirklich schlimm. Ich habe eine Ahnung, woher das kommt. Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr mit Freunden mit dem Zug in Italien, in Sizilien. Da fährt man sehr, sehr lange Zug. Und wir haben eine ganz große gemeinsame Playlist gehabt, wo halt jeder Sachen reintun konnte. Auch andere Leute, die nicht mitgefahren sind, hatten diese Playlist und hatten die Möglichkeit, uns Songs drauf zu tun. Das heißt, da waren noch Sachen bei, die waren nur da, um uns zu ärgern, hoffe ich. Und da entstehen dann solche Dinge. Also Musik mit diesem deutschen Dance-Beat und drüber irgendwelche Texte. Und das ist einer davon. Ich empfehle den nicht. Mach du mal einen.
Ja, okay. Ich muss gleich davor sagen, mein Release-Radar ist nicht ganz so kaputt wie Dennis seine. Bei mir sind schon ziemlich überein mit dem, was ich sonst höre. Ich habe mir jetzt einfach mal 5 Songs rausgesucht aus der ganzen Playlist da von Sachen, die ich entweder schon lange nicht mehr gehört habe, beziehungsweise Bands, die ich lange nicht mehr gehört habe, oder die ich mir eigentlich so nicht anhören würde. Das klingt also, zum Beispiel, als kann ich schon mal sagen, ich werde auch gleich über, ich fang gleich einfach mal an. Da kommt man perfekt rein. Über KIZ. KIZ ist eine Band, die ist jetzt nicht so bei mir drin. Ich habe jetzt nichts gegen KIZ. Bei mir ist bloß das, ich mag ihre Art zu rappen nicht. Das ist einfach, das war's. Und ansonsten ist es eine okaye Band. Also ich finde die politisch natürlich super, wie die sich darstellen. Ich weiß auch, dass viel Ironie bei denen dabei ist und viel Sarkasmus. Und meine Playlist hat halt VIP in der Psychiatrie von denen, die neuesten Track vom, ich glaube, das Album kommt erst noch von denen, rausgehauen. Und ich habe mir halt ein paar Stichpunkte dazu gemacht. Und was mir halt am Anfang sofort aufgefallen ist, der Beat ist einfach fett. Also was die können, ist Beats produzieren. Das ist richtig, richtig stark, was da rauskam. Wie gesagt, das Rappen, es ist halt eine Geschmackssache, mir gefällt's nicht. Ich mag dieses Überakzentuierte nicht von denen. Textlich ist natürlich stark, also textlich kann man nichts gegen die sagen. Das sind sehr lustige Wortspiele dabei und auch sehr direkt und sehr auf den Punkt gebracht. Das ist auf jeden Fall, es ist aggressiv, es geht nach vorn. Also jedenfalls der Song, der geht echt nach vorn. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit irgendwelchen, wenn es mal wieder soweit ist, in irgendwelchen Indie-Dissen oder irgendwo, dass da gebounced wird und gedanced wird. Also ich verstehe schon, warum man sie feiert, aber trotzdem würde ich sie mir jetzt nicht, also ist jetzt kein Song gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich höre mir jetzt den Rest des Katalogs mal an oder warte aufs neue Album. Ich habe sie ja mal live übertrieben. Die haben ja gespielt vor wann war dieses Festival in Chemnitz? 2018 gegen rechts? Das war 2018, dieses gegen rechts Festival. Ich habe gerade den Namen vergessen, wie dieses hieß, was in Chemnitz war.
War das nicht Wir sind mehr?
Ja, Wir sind mehr, ganz genau. Danke, Dennis. Und da haben die ja auch gespielt und da habe ich sie gesehen. Da haben die ja 20 Minuten, 25 Minuten gespielt. Und ich fand es schon cool irgendwie. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was mich da groß umhauen wird. Jetzt bist du dran.
Ja, ich will mich erst mal bei meinem Release-Radar beschweren, dass die nicht auf die Idee gekommen sind, mir das Lied einzuspielen, weil da hätte ich eigentlich Bock drauf gehabt. Aber das muss ich dann halt auf anderem Wege
machen. Also ich glaube, wer KIZ-Fan ist, der hat Bock auf den Song.
Ich finde KIZ, also es ist keine Band, die ich jetzt in Albumlänge hören möchte, aber immer mal wieder einen Song von denen wirklich gut finde. Wie du sagst, ich mag halt auch ihre Aussagen, ihre Ansagen, ihre Grundeinstellung, weil sie sagen manchmal halt auch sehr dumme Sachen, aber wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, okay, da ist so viel Ironie drin, dass sie halt, das Problem ist wahrscheinlich, dass sie bei denen, die sie treffen wollen, einfach abprallen damit. Aber sonst finde ich sie sehr, sehr gut. Ich habe sie einmal live gesehen, da waren sie auf dem Southside Festival. Aber auch nicht, eigentlich waren sie gar nicht da. Ich hatte nur von Anfang an den Verdacht, weil Kraftklub sind aufgetreten, haben ihr, ich glaube, das war das In Schwarz-Album, also das Release-Datum dafür bekannt gegeben. Und da sind halt lauter Leute mit Sturmhauben rumgelaufen. Und da dachte ich schon, na, das könnten Leute sein, die man kennt, und haben dann auch zusammen ein, zwei Songs performt oder so. Das ist schon cool. Und das ist halt auch eine Band, die, also Kraftklub ja auch und auch KIZ, die wissen halt auch, wie man mit dem Publikum umgeht. Und das hat man da sehr, sehr gut gemerkt. Also wirklich, das war auf die Fresse. Und ja, deswegen, also ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören, was da so, was die Single dann so kann.
Ja.
Bin ich sehr, sehr gespannt. Genau.
Ich glaube auch, dass das Album richtig gut ankommen wird. Also, was heißt gut ankommen wird, aber ich sehe es ja in meiner Bubble, wie Leute einfach Bock auf das neue Album schon haben von denen. Das finde ich halt immer beeindruckend. Das finde ich geil.
Ja, ich finde auch die Aktion cool. Man kann sich bei denen ein Album-Package zusammenstellen. Weil du hast ja immer das Problem, also ich habe jetzt zum Beispiel beim Jan Delay-Album, da gibt es halt eine Limited Fan Edition und es gibt die Schallplatte, aber es gibt die Fan Edition nicht mit Schallplatte. Und solche Sachen nerven mich immer, weil ich will dann bei manchen Bands einfach alles haben. Und die haben halt einfach, ja, sag doch, was du willst. Willst du ein Konzertticket dazu? Packst du mit rein. Ein Pulli? Welchen willst du? Und
das so ist cool.
So ja. Kannst du dir halt dann dein Paket zusammenpacken und es so verkaufen. So kommen sie halt noch weiter in die Charts wahrscheinlich, weil das geht ja zwischendurch über Gewinne beim Verkauf, und da ist es dann halt sinnvoll, so viel wie möglich reinzuhauen. Schon ganz clever, aber auch für die Fans finde ich sehr, sehr gut. Also ist echt schön. Und die Klamotten, die man da halt zukriegt, kriegt man halt auch nur mit dem Album. Das heißt, da kann es dann auch sein, dass Leute es völlig übertreiben. Aber ich mag's, also coole Idee.
Ja, jetzt mach du mal weiter.
Genau, ich habe eine Sache gesehen und da dachte ich erst so, was soll das denn? Und dann kam es gleich nochmal, und zwar ist ja über TikTok dieser Wellerman-Song, diese Shanty, sagt dir das was?
Ich hab's mal gesehen, ja.
Genau, und offensichtlich ist das so ein großes Ding, dass selbst die deutschen, ich habe den Namen vergessen, die deutschen Piraten, jetzt habe ich ihn gefunden, natürlich gleich einen Song draus gemacht haben. Denn ich habe aus irgendeinem Grund einen Santiano-Song auf meiner Playlist gefunden. Und zwar Wellerman. Und zwar machen die den zusammen mit Nathan Evans. Und von Nathan Evans habe ich später gleich nochmal Wellerman drauf, allerdings in der Karaoke-Version, was bei einem Shanty total gut ist, eine Karaoke-Version von einem Song drauf zu machen. Muss man mal drüber nachdenken.
Wer ist denn Nathan Evans, muss ich mal blöd fragen. Ist der bekannt?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, ob das der ist, der diesen Song gemacht hat. Es sieht so aus. Er hat 5 Songs unter beliebt. 4 davon ist der Wellerman und einer ist Leave Her Johnny.
Da ist es, da wird es er schon sein.
Ja, genau. Und sein erster Song ist auch von 2020. Also das ist alles dieses Jahr, dieses und letztes Jahr passiert. Also ja, das wird er sein. Das fand ich halt sehr lustig. Keine Ahnung, wie das hier aufgetaucht ist, aber ja, es ist halt ein Ohrwurm. Und wenn man den dann noch über seine Playlist gleich zweimal reingefeuert kriegt, ist das sehr, sehr unfair.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Ey, Santiano bin ich raus. Ich mag die Parodien manchmal, aber ey, wenn ich da diese Werbung sehe, manchmal bei YouTube oder im Fernsehen, boah, ich finde das so cringy alles und so furchtbar.
Ich habe auch, also ich verstehe den Hintergrund. Ich meine, meine Freundin hört das manchmal, wenn man nach Sylt fährt, sagt sie, und auf dem Zug diese Musik hört, dann fühlt es sich an, als würde man mit dem Schiff hinfahren. Das ist vielleicht die einzige halbwegs gängige Begründung, warum ich das akzeptiere. Aber selbst das, muss ich dazu sagen, fällt mir schwer. Und das hat sie auch verstanden.
Denn Dennis, ich habe gerade eine ganz böse Vorahnung, dass wir irgendein Santiano-Album vorgeschlagen bekommen, was wir uns anhören sollen.
Es stimmt, wenn wir so drüber reden, kann uns das durchaus passieren, ne?
Naja. Ja, ich denke es mal ganz stark jetzt. Aber whatever, ich höre es mir trotzdem an.
Ja.
Ist ja auch ein bisschen die Aufgabe.
Da trinken wir eine Buddel voll Rum dazu und hören das mal, nicht?
Nee, ich glaube, da brauche ich mehr als bloß eine Flasche Rum.
Okay, es war ein Start.
Okay, ich mache jetzt mal weiter mit was wahrscheinlich weniger schlimm. Und zwar mit den Kings of Leon. Und die Kings of Leon, ich bin wahrscheinlich so ein alter Sack, der noch sagt, die Kings of Leon waren früher geil, waren sie auch, so die ersten 4 Alben, bis Only by the Night. habe ich sie geliebt einfach. Danach wurden sie mir relativ egal, weil sie einfach egalere Musik gemacht haben. Und mein Release-Radar hat mir einfach den neuesten Song Echoing in die Playlist reingeprügelt. Und was mir sofort aufgefallen ist, was aber schon die Kings of Leon seit Ewigkeiten ausgemacht hat, ist ein mega starker Bass. Also der drückt gleich von vorn, also der kommt ein bisschen später als vor Anfang, aber der drückt sofort rein. Hörst du, das ist sofort prägnant. Die Stimme von Nathan Followill, absolut geil. Der ist sowieso immer, das ist einer der besten Rocksänger, den wir auf der Welt haben, finde ich persönlich. Die Gesangsmelodie ist super. Es ist ein solider Rocksong, sage ich mal so. Es ist wirklich ein solider Rocksong, der leider Gottes ein bisschen dahin plätschert, vor sich dahin plätschert und dann auch ein bisschen egal wird, wie halt die letzten Sachen von Kings of Leon generell. Und das tut mir ein bisschen leid für die Band, weil das Potenzial haben sie, dass sie halt, sie waren ja mal eine der größten Rockbands, die es gab auf dem Planeten. Ich weiß nicht, ob sie immer noch den Status haben, aber
ich denke so, nicht, nein, ich denke
da. Ich denke mal so um die ganzen Sex on Fire und Use Somebody um diese Zeit, als war Only by the Night Songs, da waren die halt einer der größten Rockbands.
Nee, ich glaube, da waren sie wirklich mit Abstand das Größte, was man kriegen konnte, weil jeder konnte die Songs mitsingen und ja, die waren...
Sind auch gut, sind auch starke Songs.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Die funktionieren auch bis heute, weil die einfach gut sind. Aber,
nennen wir jetzt mal ad hoc einen Song danach.
Nö.
Siehst du? Und das ist halt das, was mich halt bei den Kings of Leon so stört. Dass die halt so unbedeutend sind. Die hatten halt früher... Ganz früher waren sie halt noch diese Hippie-Band, diese Garagen-Rock-Hippie-Band mit ganz schlimmen Frisuren. Und dann wurden sie halt ein bisschen Stadion-rockiger mit der Only by the Night, das Album davor. Ich komme gerade hier auf den Titel, ist ja jetzt erstmal egal. Und Youth and Young Manhood war die erste. Das muss ich kurz raus. Ist egal. Ja, wie gesagt, sind halt egal. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben am Ende. Ich habe kein Interesse, das irgendwie weiter zu verfolgen, weil es einfach mir egal ist.
Ja.
So leid mir es tut.
Ja, schade. Aber die haben sich irgendwie ein bisschen verlaufen.
Die haben wirklich das Potenzial. Die hatten es ja und die haben es dann einfach irgendwo in die Wüste reingeprügelt.
Ja, sie haben es versoffen, könnte man sagen.
In dem Gossip bin ich nicht drin bei den Kings of Leon. Ich weiß bloß, dass das okaye Typen sind.
Ja, nee, aber es war ja wohl so, dass der Sänger einfach dringend, also der musste halt einfach einen Entzug machen, als sie auf dem Höhepunkt waren und danach sind sie halt nie wieder so zurückgekommen, wie sie vorher waren. Ich denke, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber die Pause hat sie einfach aus dem Tritt gebracht.
Na, schade. Aber es ist immer noch, ich finde, also man kann die Kings of Leon trotzdem noch hören. Also es ist jetzt nicht so, dass die unhörbar sind. Es ist immer noch eine sehr gute Radioband. Ich sag einfach, es ist eine sehr, sehr gute Radioband. Wenn man das im Radio, das ist einfach nur einer der besten Songs, den man da hören kann.
Ja, das ohne Frage. Darum, also, wir wollen ihn auch nichts absprechen, aber den fehlt halt so ein bisschen der Kick, den Sex is on Fire hatte oder so.
Ja, oder davor noch diese ganzen Sachen, wie gesagt, The Bucket ist ein absoluter krasser Song oder alles, was davor kam. Ey, komm, ich habe das schon so lange nicht mehr gehört, fällt mir gerade auf. Ich muss mal wieder reinhören.
Ja, schadet ja nichts.
Das ist okay. Ja, machen wir weiter.
Genau, ich nehme eine komplett andere Band. Eine Band, die mehr über Aussage als über Musik kommt. Und zwar das Lumpenpack. Sagt dir das was?
Nur vom Namen her. Und das hat mich immer abgeschreckt, der Name, muss ich zugeben.
Ich hatte genau dasselbe Problem. Ich habe halt irgendwie einen Song von ihnen gehört und dachte so, okay, das ist sehr bemüht, lustig. Der Name ist scheiße und sie klingen ein bisschen wie Monsters of Liedermaching in Können das nicht. Aber irgendwann wurde da so auf mich eingedroschen mit, dass ich irgendwann angefangen habe, so ein bisschen reinzuhören und habe festgestellt, die sind wirklich gut. Die haben wirklich einen sehr, sehr guten Humor. Die machen Musik auch wirklich, weil sie Bock drauf haben. Also sie haben Trap-Songs mit dabei. Sie haben ein Rap-Song über einen Angelsimulator. Sie machen so einen richtig fetten Bling-Bling-Rap-Song über Uniprofessoren. Das ist halt alles schon wirklich, und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Die haben auch das Herz am richtigen Fleck. Also ich Sie gefallen mir immer besser. Das ist sehr, sehr bitter für sie ist, sie haben jetzt eine Band zusammengestellt. Die waren immer nur zu zweit unterwegs. Jetzt haben sie eine Band zusammengestellt und können halt nicht auftreten, weil das gibt ja gerade die Probleme. Das ist für sie ein bisschen dumm gelaufen. Und ja, jetzt bringen sie so nach und nach ihr Album in so drei Scheiben raus. Also irgendwie jetzt ist gerade die erste Tranche draußen. Der letzte Song davon heißt Magst oder Stirbst. Und das ist mal ein bisschen deepere Sache. Da geht es halt ganz viel um so Online-Kritiken und Beleidigungen und so dieses klassische, du kriegst von 400 Leuten eine positive Bewertung und einer sagt, fand ich scheiße und den merkst du dir. Und darum geht dieser Song. Das fand ich sehr, sehr gut. Ist musikalisch halt jetzt auch, dadurch, dass sie halt jetzt eine richtige Band sind, noch ein bisschen mehr geworden und finde ich sehr, sehr gut.
In welche Richtung? Also die sind genreunabhängig jetzt.
Im Endeffekt schon. Also es ist schon so Singer-Songwriter-Rock so ein bisschen vielleicht. Normalerweise immer etwas ruhiger eigentlich. Also halt die meiste Zeit hatten sie eigentlich nur Gitarre und Schlagzeug oder Percussion.
Aber welcher Song ist denn die jetzt in die Playlist reingespielt worden? Das haben wir jetzt noch nicht ganz gecheckt.
Das habe ich nicht deutlich genug gesagt. Der neueste Song von denen, Magst oder Stirbst.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendein Song gewesen.
Genau. Das ist der brandaktuellste. Der ist vor 4 Tagen wirklich rausgekommen. Und ja gut, das ist ja der Trick am Release-Radar. Aber gut, dass ich das nochmal erkläre. Jetzt. Genau, der ist reingekommen. Wenn man ein bisschen was über die hören will, die war doch gerade bei den Rocket Beans zu Gast, die, wie ich jetzt durch Zufall festgestellt habe, auch einen Musikpodcast haben.
Okay, habe ich auch noch nicht gewusst.
Dank Björn Beton habe ich das herausgefunden.
Kann man jetzt mal ganz kurz cross-promoting? Nee, ich weiß gar nicht, ob das richtig war. Aber wer mal Bock auf einen richtig lustigen und unterhaltsamen und informativen Podcast hat, kann sich mal generell Nils Birkeberg-Erfahrung anhören. Das sind immer sehr, sehr interessante Themen. Und aber auch mit Björn Beton. Das ist eine sehr, sehr coole Folge gewesen. Hat mir sehr gefallen.
Ja, mir auch. Und hat mir wieder gezeigt, warum ich Fettes Brot so liebe.
Einfach. Ja, das ist eine sehr, sehr sympathische Folge. Aber ich kann es wirklich, Nils Birkeberg-Erfahrung kann ich nur empfehlen. Ich höre gerade so nebenbei die mit Ralf Morgenstern, die relativ aktuellste Folge. Und das ist einfach so lustig teilweise und sehr informativ. Und kurz so als kleine Randnotiz zu dem Ganzen.
Ja. Allgemein, auch die Folge mit Chili Gonzales ist fantastisch. Die über welche
haben wir noch nicht gehört.
Über welche haben wir uns damals geschrieben, die wir beide so.
Die Gotti.
Genau,
die Gotti,
mit Gotti
Martin Gottschild. Gotti Gottschild.
Fantastisch.
Das ist meine Podcast-Folge 2020. Ich habe die bis jetzt 2,5 Mal gehört und ich sterbe wirklich teilweise vor Lachen. Das ist unfassbar lustig.
Gotti Gottschild ist halt einfach viel zu unbekannt für die Fantastischheit, die er hat.
Tut euch jedenfalls mal Gotti Gottschild an. Er hat 2 Bücher rausgebracht, deren Titel ich gerade nicht weiß. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann hört euch mal Tiere streicheln Menschen an. Oder beziehungsweise gibt es ein YouTube-Video oder wenn es mal wieder live ist mit Sven Phantom, den man vielleicht noch...
Vielleicht wird er gleich auch noch mal erwähnt.
Oh Gott, okay, dann...
Ich wollte da hinten die Brücke dahin bauen, aber egal.
Okay, entschuldige, da hab ich dir das unbewusst die Brücke zerstört. Nee, aber Tiere streicheln Menschen, jetzt ist die letzte Randnotiz und ich mache jetzt mal weiter mit meinem nächsten Song.
Richtig so.
Sonst kommen wir überhaupt nicht zu Rande hier. Wir müssen ja noch ein paar Alben besprechen, Leute. Und zwar geht's jetzt weiter mit Greta Van Fleet, mit dem Song Heat Above. Das ist der neueste Song und die bringen anscheinend auch ein neues Album raus. Auf das ich jetzt, Spoiler, schon mal Bock hab, weil ich mag Greta Van Fleet, ist eine, ich glaube, über die braucht man nicht mehr viel sagen. Wer sich ein bisschen für Rockmusik der letzten 10 Jahre interessiert oder 5 Jahre interessiert, der kommt an der Band überhaupt nicht vorbei. Mhm. Und die haben halt einen neuen Song, Heat Above, und es ist halt, ich dachte vom ersten Minuten an, es wird so ein bisschen balladig werden, aber nö, das wird dann doch ein schöner, epischer Rocksong und für mich ein bisschen zu episch, weil er ein bisschen überproduziert ist. Diese ganze, finde ich, das haben sie sich wahrscheinlich dann zu viel, die wollten zu viel teilweise. Was ich bei Greta Van Fleet einfach bemerkenswert finde, ist, der Sänger ist auch ein so einzigartiger und so markanter Sänger, das gibt's seit Steven Tyler nicht mehr. Gut, aber man kann, ist ja als böse Zunge behaupten, ich behaupte ja auch, dass sie halt den ersten beiden Alben sehr Aerosmith nachgeäfft haben. Geäfft ist das falsche Wort, nachgebeamt haben. Aber jetzt wirkt das ein bisschen so, ich habe bloß einen Song gehört, aber der Song wirkt ein bisschen eigenständiger. Das wirkt ein bisschen, neuer. Die anderen Songs von alten Alben wirken ein bisschen, so ein bisschen retro-touchig, ein bisschen, ja, wir bedienen uns ein bisschen aus den Elementen der 70er und frühen 80er. Und jetzt haben sie einfach mal gedacht, okay, wir können es ja selber. Und die sind ja halt noch blutjung. Ich weiß gar nicht, die sind Anfang 20 oder so. Wenn die so weitermachen, dann wird es mal eine richtig, richtig große Rockband werden. Ich habe auf jeden Fall Bock aufs neue Album und höre es mir gerne mal an. Und wie gesagt, ich mag den Sound, den sie haben. Die haben schöne Melodien, die haben wunderbare Akkordfolgen in dem Song. Aber leider muss ein Song auch ein Aber haben. Es ist einfach viel zu viel überproduziert und das wirkt so aalglatt. Das nervt mich ein bisschen. Und das schade drum. Aber wie gesagt, es kann, ist ja ein Song von dem Album, was ich mir auf jeden Fall anhören werde. Hm. Ja. Sagt dir Greta von Fleet was?
Ja, yeah, genau. Also ich war mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber als du die Sache mit Aerosmith gesagt hast, da wusste ich wieder, wo wir sind. Und ja, war angetan. Ich meine, Olli Schulz hat die mal erwähnt. Und ich meine, darüber habe ich da mal reingehört.
Wahrscheinlich.
Über die Fleet-Bumsi-Playlist.
Halt wahrscheinlich, nee, aber Greta von Fleet kann man schon so sagen. Wie gesagt, es ist halt auch ein bisschen so diesen, ich bin ja auch, wenn ich YouTube, ich habe ganz viele so getan, YouTube-Channels abonniert und wenn die halt über Greta von Fleet reden, da die lachen immer so ein bisschen drüber, weil sie halt eine so eine Art Rip-Off-Band von Aerosmith sind und ein bisschen Led Zeppelin und ein bisschen Deep Purple und so ein bisschen rein. Aber im gleichen Moment sagen sie wieder, es fehlt an Rockbands. Weißt du, das ist halt entscheidet euch mal.
Ja, das nervt mich halt ein bisschen. Es sind halt die Klassiker, ne? Die klingen ja genau wie früher. Im Vergleich zu, ich will, dass die wieder wie früher klingen. Jede genau. Band kann sich genau zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Es gibt keinen, die machen es richtig.
Und Greta von Fleet, die machen viel, viel richtig. Haben sie es jetzt gemacht, werden es auch weiterhin machen. Und ich höre mir das Album auf jeden Fall an. Und ja, sind tolle Menschen, sind tolle Musiker. Und hab Bock drauf.
Ah, sehr gut. Ich guck gerade mal rein, womit ich jetzt weitermache. Ich denke, ich nehme mal wieder was ganz anderes. Und zwar ein Instrumentalstück. Ja. Und zwar kommt da eine andere meiner Leidenschaften zu Trage, die sich auch immer mal wieder in meine Playlist reinhängt. Nämlich Entrance-Musik von der WWE. Und ich habe diesmal das Intro von Bobby Lashley, das auf den schönen Namen Titan hört, bekommen. Und ich muss sagen, wenn man das so pur aufs Ohr hört, dann klingt das ganz schön fett. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass einige von diesen Musiken wirklich gut sind. Also
die WWE, man muss dazu sagen, wer das nicht weiß, Dennis ist ein riesen Wrestling-Fan. Ich bin so ein Zeit-Wrestling-Fan. Ich habe mal, langsam komme ich wieder rein, aber die letzten zwei Jahre war ein bisschen mehr so. Aber ich kenne mich mit Wrestling auch aus, das ist nicht. Ich weiß, wer Bobby Lashley ist. Und du erzähl mal ganz kurz weiter, weil ich muss mal kurz googeln.
Genau. Ja. Die WWE hatte sehr, sehr lange Zeit. Im Moment haben sie, dadurch, dass sie sehr, sehr viele komische Entscheidungen getroffen haben, haben sie nicht mehr die ganz großen Produzenten, aber die hatten ein Produzententeam. Ich glaube, das hieß Death Rebel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein.
Ich musste gerade mal gucken, weil es gibt ja den bekanntesten Produzenten, der Jim Johnston.
Genau, der hat die ganzen alten Sachen gemacht, richtig?
Aber der hat lange, der hat den Undertaker-Theme gemacht, der hat den The Rock-Theme gemacht, der hat so viele Themes gemacht, das ist krass, der Typ.
Genau. Und dann haben sie vor ein paar Jahren ich kann das hier mal anklicken, sind die das? Neues Produzententeam reingehauen, die halt ganz viele von den neueren Musiken gemacht haben, für die moderneren Leute, für die aus NXT kamen und sowas. Genau.
Sind ja auch sehr gute Sachen dabei. Ich sag bloß, Finn Bella ist einer der geilsten.
Genau das. Und der hat halt jetzt auch das für Bobby Lashley gemacht. Das Lustige ist, ich dachte eigentlich, der wäre gefeuert gewesen, aber offensichtlich entwickelt der noch. Und hat halt wirklich sehr, sehr viel gemacht.
Ja.
Und
Mal ganz kurz bisschen wieder ab vom Thema. Was ist dein Lieblings-Wrestling-Theme überhaupt?
Oh, schwer. Ich finde, ich habe mal Asuka live gesehen und die hat vorneweg so einen ganz tiefen Bass und das ist so ein richtig guter Start und das passt. Okay. Aber ich glaube, das Beste aktuell ist tatsächlich das Shinsuke Nakamura-Theme, weil man kann es so schön mitgrölen, nimmt halt das asiatische Theme mit, klingt aber doch nicht zu Stereotyp. Also das mag ich sehr, sehr gern.
Du meinst diesen Remix-Version jetzt mit dieser ganz mit der Fullband?
Nee, tatsächlich, das alte finde ich tatsächlich besser.
Ah, okay. Ja, die haben es ja vor 2-3 Jahren mal ein bisschen geremixed.
Genau, genau. Und jetzt kommt er wieder mit dem alten.
Ah, da kommt wieder mit dem alten. Super. Genau. Da kann man wieder angucken. Ey, wie gesagt, ich bin bei Wrestling ein bisschen raus.
Ja, wenn ihr reinkommen wollt, Kappa Haters, euer Podcast des Vertrauens.
Schöne, das ist Cross-Promo, glaube ich.
Raffiniert, oder?
Ja, das war stark. Okay,
genau.
Wahrscheinlich ist es so ein Nischending, das wird sich wahrscheinlich keine Sau anhören.
Ich glaube auch, die Schnittmenge zwischen diesem einen und dem anderen Podcast ist echt sehr überschaubar.
Ja, ich glaube auch.
Genau.
Okay, dann mache ich mal wieder weiter mit meinen fancy Sachen hier. Und die letzten beiden sind sehr negativ und sehr positiv. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich fange mit dem Negativen an. Und das ist Bush mit American Eyes. Ganz kurz zu Bush. Bush ist einer der Bands meiner Jugend, Teenie-Phase, in der ich Rockmusik entdeckt habe damals, so mit 14, 15, 16. Da habe ich Bush geliebt. Bush war mein allererstes großes Konzert, wo ich war, wo mehr als 20 Mann in einer Dorfjutz standen. Es war wirklich, ich habe diese Band geliebt. Ich liebe diese ersten 4 Alben immer noch wirklich sehr, aber ich höre sie auch nicht mehr aktiv, weil es irgendwann wächst man ja auch raus. Und Bush sind einfach so eine Scheißband geworden. Also wirklich eine richtige Scheißband. Nicht irgendwie wie Kings of Leon, wo man sagt, okay, haben sich ein bisschen ins Egale. Nee, Bush sind richtig scheiße geworden. Die sind sogar auf Nickelback-Niveau scheiße. Also das ist, sorry, dass ich jetzt so viel geflucht habe, aber das ist halt ein bisschen emotional bei mir, was Bush angeht. Weil es ist auch, ich bin sowieso kein Fan davon, wenn man sich auflöst. Die haben sich ja 2001, 2002 aufgelöst und kamen dann Ende 2010 oder 12 oder sowas in der Ecke, kamen die ja wieder, haben sich wieder vereint. Aber natürlich bloß mit 2 Originalmitgliedern und 2 dazu irgendwelchen Hyopies hergeholt und hier macht mal mit. Und da habe ich gedacht, oh geil, die spielen live, guckst du dir an. Und dann bin ich im Konzert wirklich voll hyped, oh geil, Bush, Bush, Bush. Und dann irgendwann so mitten im Konzert bleibe ich so stehen, denke mir so, Moment, hier läuft ein Backing-Track die ganze Zeit. Und da war es für mich vorbei. Also wenn eine Rockband, wirklich eine Band, die in den 90er Jahren einen sehr eigenen Stil hat, die werden immer nach als Nirvana Rip-Off verschrieben, was totaler Blödsinn ist, wer sich ein bisschen mit Musik befasst oder mal irgendwann mal beide Bands sich mal anhört. Und dann spielen die ja mit Backing-Track. Das hat mir richtig alles verhagelt. Und so klingen auch die Alben. Das ist einfach glatt polierter Mainstream-Rock. Ja, wer Bush nicht so eine emotionale Bindung wie zu Bush hat wie ich, der mag das gefallen. Der mag sagen, ja, oh geil, das ist eine harte Rockband und so. Für mich ist das so eine, oh, das nervt mich alles. Und bei dem Song American Eyes, es ist was man sagen muss, Gavin Rossdale, der Sänger, ist bis heute immer noch sehr, sehr gut. Also ich kann jetzt schon mal sagen, bis auf KIZ, die haben halt, mit Gesang hat es nichts, aber diese 4 Rockbands, alle Sänger mag ich sehr, sehr gern. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber es klingt ein bisschen so, das Album, beziehungsweise der Song, der American Eyes, der klingt für mich so nach der Art, ja, unsere Fans wollen, dass wir wieder wie die Alten klingen, also versuchen wir ein bisschen wie die alten Bush zu klingen, kriegen es aber nicht mehr hin, weil ja diese 2 Gründungsmitglieder fehlen, die enorm für den Sound zuständig waren, was Bush halt in den 90ern ausgemacht hat. Der Bass und die 2. Gitarre, das war halt essentiell für die Musik von denen. Und jetzt sind es halt Studiomusiker mehr oder weniger, die da mitspielen. Und ja, es ist halt ein belangloser, möchte gern politischer, ohne Ecken, ohne Kanten, 0815, wir versuchen nochmal 90er Jahre Grunge ins Jahr 2021 versuchen zu holen. Song, der mich einfach wütend macht und ich einfach null Bock auf diese Band mehr hab.
Ja, sowas ist schade, aber ja, einige Bands merken gar nicht, dass sie sich selbst überleben.
Ja, und vor allem, man muss ja auch eins sagen, Gavin Rossdale ist ein super Sänger, ansonsten ist es ein absolut peinlicher Typ. Der ist ein richtiger, der kommt einfach nicht drauf klar, dass seine Zeit vorbei ist. Und der war ja lange mit Gwen Stefani verheiratet. Lange, ich glaube, bis vor 15 Jahren. Und da waren ja über 10 Jahre zusammen oder so. Und Gwen Stefani hat sogar auf einem Bush-Song, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf, auf welchen. Auf jeden Fall auf das Science of Things, auf dem dritten Album ist das drauf. Haben die Space Travel, genau, da singt Gwen Stefani auch im Hintergrund mit. Mhm. Und wie gesagt, das war immer das war so das Traumpaar in dieser ganzen Grunge- und Rock-Szene. Und seitdem sie weg ist, kommt er einfach nicht mehr klar und hat mit irgendwelchen, ist bloß noch bekannt geworden durch irgendwelche Affären mit irgendwelchen, weiß irgendwelches blöd, ist gemein, wenn ich das sage, aber mit Stars und Promis und so. Das, also nee, der ist einfach nicht mehr dieser sehr, sehr gut aussehende, ist er immer noch, aber trotzdem authentische Typ ist er einfach überhaupt nicht mehr. Und das nervt mich halt auch voll an ihm.
Komisch.
Und das verhagelt mir auch, wie gesagt, die ganze Band. Das ist halt, diese Band ist einfach nur noch peinlich. Und das sage ich wirklich, der ein großer, großer Bush-Fan war. Ich kann die ersten 4 Alben gehören zu meinen Top-Alben.
Ja, dann ist es noch viel bitterer, wenn das so ein Abstieg ist, dass man da nicht so ganz, also dass man mal eine Band verliert, ist ja eine Sache, aber dass man sie so verliert, dass man sie wirklich bewusst scheiße findet, das ist schon hart, finde ich.
Ich versuche es ja auch immer wieder, ich versuche ja auch ein bisschen, man hat sie ja über die Jahre so ein bisschen Horizont erweitert und ein bisschen andere Sachen noch gehört und viele andere Sachen mitgenommen, aber trotzdem, ich komme nicht mehr ran und ich finde es einfach nur noch schlimm und scheiße und ich will aufhören, darüber zu reden. Bitte mach weiter.
Okay, dann nehme ich mal... Ach, ich tue mich jetzt schwer. Ich habe... So, nehme ich das oder das? Ich nehme... Ach, ich nehme Meckes. Meckes hat einen neuen Song rausgebracht. Meckes, einer der...
Oh, das ist cool.
Einer der Orsons. Der Song heißt 1234. Ich mag Meckes sehr, sehr gerne. Der Mann, der einfach die unnatürlichsten blauen Augen der Welt hat. Ich
noch,
weiß...
Noch blauer als... Terence Hill?
Ah, okay, Terence Hill ist tot. Deswegen, Meckes hat vielleicht die Augen von
Terence Hill.
Ist Terence Hill nicht, lebt er noch? Oder?
Bud Spencer ist gestorben, Terence Hill lebt noch.
Upsi. Dann habe ich das.
Da muss ich jetzt gleich mal, also, ich, nee, also, das lass ich mir kurz.
Nee,
und alles Google.
Du hast vollkommen recht, er lebt noch. Er ist 81 Jahre alt und ist seit 1967 mit Laurie Hill verheiratet. Gut. Dann möchte ich meine Aussage zurückziehen, dann teilen die sich einfach die Augen, weil Meckes hat wirklich krass blaue Augen, aber das ist, wie lange können wir über die Augen von Meckes reden? Egal.
Lange.
Das stimmt, aber wir können auch über seine Musik reden, die ist nämlich auch sehr, sehr gut. Das ist ein unglaublich kluger Kopf, Teil der Orsons, das heißt auch Teil, glaube ich, vom mit kreativsten Rapper-Konglomerat, das wir so haben, weil ich tue mich bei Rap immer schwer mit so Gruppen und Vereinigungen, die sich selbst zu ernst nehmen und die denken, dass wenn man sich 3 Zahlen gibt, dass man dann der coolste ist und sowas. Die nehmen sich halt null ernst. Die haben sich nach einer Zeichentrickfigur benannt, und genau so sind sie auch. Die haben viel Spaß, die machen aber auch sehr tiefe Sachen, sehr traurige Rap-Sachen sind da auch schon rausgekommen. In dem Fall ist es ein bisschen sozialkritisch geworden, was er gemacht hat, ist der erste Vorbote zu seinem neuen Album, von dem ich nur über diese Single erfahren habe. Oh Gott, ich glaube, der Satz war nicht ganz richtig, aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Und ich find's sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr schön, ein sehr, sehr guter Song. Und ja, freue mich wahnsinnig aufs Album.
Cool. Also Meckes ist jetzt auch nicht, was ich aktiv höre, aber wenn es mal läuft, freue ich mich. So Orsons und Meckes ist auf jeden Fall was sehr Cooles. Kann man getrost hören.
Ich habe mir ein Album von den Orsons mal komplett überhört, deswegen brauchte ich da irgendwie echt ein Jahr komplett Pause. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil ich es aber so gut, also ich fand es so gut, dass ich es durchgängig gehört habe und das war nicht klug. Deswegen.
Ja, das kenne ich aber auch von vielen, vielen Sachen.
Ja, deswegen bin ich da jetzt immer ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ich mal wieder was höre, freue ich mich sehr, sehr.
Bei mir war es zum Beispiel bei den Orsons jetzt so, bei Meg ist das nicht, aber bei den Orsons war es so, Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wenn du in deinem Freundeskreis, in deiner Social Media Bubble eine Band oder irgendjemand so viel gehypt wird und so viel, dass du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast. Und so war es bei den Orsons so. Irgendwie vor 2-3 Jahren haben die, hat irgendwie, oder nicht mal so lange, doch vor 2 Jahren ungefähr, haben irgendwie alle die Orsons gehypt. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ohne Frage. Aber mir war das dann zu viel Hype und ich habe dann einfach, es einfach komplett ignoriert und das war's. Ich gedacht, nee, das will ich nicht.
Ja, das kenne ich auch, dass man manchmal von so Hype sich einfach so gelangweilt ist, dass man es nicht hören will, auch, also, ne, so einfach, nee, ich will das nicht. Ich hatte das mal mit einer Band, die ich inzwischen auch schon wieder nicht mehr mag, aber mit Wanda. Alle haben Wanda eine Zeit lang geliebt wie nichts.
Oh Gott, zu Wanda kann ich Geschichten erzählen, das machen wir mal auf Patreon irgendwann mal.
Ja, ich habe da auch ganz viele ganz mittel.
Nee, ich habe da schon Backstage einige Sachen erlebt.
Okay, das glaube ich. Dann kennst du noch mehr Geschichten. Ich habe nur.
Ja, ich kenne, wie gesagt, ist mal irgendwas für Patreon oder für eine ruhige Stunde zu zweit oder beim Fantreffen irgendwann mal im Jahr 2028.
Ja, aber im Olympiastadion dann. Genau. Ja, ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich, also so, das war, als sie gerade so ihr durchgestartet sind. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel Flux FM gehört. Die haben die auch sehr, sehr gepusht. Und dann war ich auf dem Melt Festival und Wanda haben gespielt. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin irgendwo auf die Tribüne gesetzt und habe die so ganz missmutig angeguckt, weil, haha, guck dir diese ganzen Hipster an, die gucken sich diese Kultband an. Und dann stellt sich raus, die sind wirklich nicht schlecht auf der Bühne. Also das muss man einfach sagen. Und das war nervig.
Nein, ja, aber wie gesagt.
Es gibt
zum Beispiel, wieder zum anderen Podcast zu verweisen, Reflektor von Jan Müller von Tokotronic, den ich auch sehr, sehr gern höre. Ich bin ja auch großer Tokotronic-Fan, auch schon seit meiner Jugend. Und da war ja mal Marco Wanda zu Gast, einer der ersten Ausgaben war das. Und hat halt irgendwie geredet von wegen, ja, Wanda sind wir 5 und das wird sich niemals ändern und wenn dann irgendjemand aussteigt, dann ist Wanda nicht mehr Wanda und so. Und 5 Wochen später heißt, der Schlagzeuger ist rausgeschmissen worden.
Ja, also scheint einflussreiche 5 Wochen gewesen zu sein.
Ja, es ist halt das und das ist halt bloß so das Geringste von dem, was die dort abziehen.
Ja, ich habe in Bremen in einer Kneipe, die sich in der man wirklich nicht allzu viel Anstand haben muss, sozusagen. Das ist halt eine Kultkneipe, in der man sich gut, wenn man halbwegs normal ist, fällt man da nicht auf. Sie haben es geschafft, da so aufzufallen, dass sie Hausverbot haben. Und ich glaube, sie sind mit die Ersten, die das geschafft haben. Und das sind alles ja, so Sachen, wo ich so denke, kritisch.
Ja, lass mal das hier mal
ruhen. Richtig, richtig. Das ist nur eine Sache, die ist ausführlich auf Twitter dokumentiert, also da.
Okay, ja, nee, aber es ist, ich sag mal so, alle Gerüchte über Wanda sind wahr.
Schade.
So viel sage ich, das ist das Letzte, was ich jetzt sage dazu.
Okay, dann schnell zu was anderem. Was hast du,
Wanda? Was richtig Positives, und zwar mein letzter Song für den Release-Radar für heute, sind die Dead Sons mit dem Song Brain to Brain. Die Dead Sons wird wahrscheinlich fast niemandem irgendwas sagen, von dem, die es gerade hören. Ist eine 4-köpfige Rockband aus Australien und ich tue mich mit Genre-Unterteilung schwer, aber ich würde mal sagen, es ist eine Hard-Rock-Band, die aber schon sehr ins Punkige teilweise geht und die halt sehr derbe sind und sehr also sehr auf die 12 gehen und richtig, richtig gut nach vorn. Und den ersten Punkt, den ich mir in dicken Lettern aufgeschrieben habe zu dem Song, Fassgitarre, geil. Und das ist es, das ist genau Dead Sons für mich. Dead Sons sind für mich eine geile Fassgitarrenmusik, hart verzerrt. Der Sänger hat eine unfassbare Hardrock-Stimme, so ein bisschen so, sag jetzt mal Brian Johnson, Bon Scott-Mischung und das noch ein bisschen versoffener. Und die gehen halt super nach vorn und das klingt alles dreckig und rau und so richtig, du hast einfach da bei, das war der erste Song, den ich seit Monaten wieder mal gehört habe, das ist übertrieben, aber seit langer Zeit gehört habe, wo ich wieder Bock habe, mich mit einem Bier in eine Kneipe zu stellen und Rockmusik zu hören oder ein Rockkonzert zu sehen. So, das ist halt so richtig so eine, wenn ich sage, so eine runtergekommene Kaschemme, ja, doch, diesen Vibe hat's einfach, dieses, ja, wir trinken jetzt Bier mit Kumpels oder mit Freundinnen und Leuten und haben einfach einen geilen Abend und gehen einfach ab. Und die Dead Sons sind einfach so eine Band. Machen einfach Laune. Ich habe mega Bock auf das Album, wirklich richtig mega Bock auf das Album, weil die, ich habe die auch verloren in den letzten Jahren, weil die auch lange nichts mehr gemacht haben. Hm. Aber ich habe die früher vor 10 Jahren oder so richtig intensiv gehört, die ersten Sachen. Richtig viel. Und die waren halt damals, ich glaube, die ersten haben damals als bei den Vines als Vorband gespielt, als die Vines schon am Abklingen waren und dann kam die Dead Sun, so, so hat sich ein bisschen überschnitten. Und ja, das ist einfach eine fantastische Band und kann ich nur empfehlen, die Dead Suns mal sich anzuhören, wer auf so kernigen, punkigen Hard Rock steht.
Das klingt gar nicht richtig verkehrt. Starke.
Nee, ist richtig, also es kann ich kann die Dead Suns wirklich nur empfehlen, das ist eine richtig tolle Band. Auch schon. Es ist, dann, ist aber nicht so, es ist auch schön melodiös. Das hat das Nächste. Es sind so wunderbare Melodien auch dabei.
Das klingt dann gleich noch besser.
Ja, es ist kein Punkgerotze. Das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ist wirklich, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, so die alten AC/DC, die ganzen Zerren noch ein bisschen höher gedreht und einfach mal noch 50 BPMs schneller. Grob. Oder so ein bisschen Airborne-rockiger, noch rotziger als Airborne oder so.
Das werde ich dann doch definitiv mal anhören.
Dann mach das mal.
Das mache ich.
Wirklich, das ist meine Empfehlung von einem Release-Radar von mir. Absolut. Die anderen Sachen kann man sich auch auf jeden Fall anhören, außer Busch. Aber
ich glaube, das hast du klar gemacht.
Ja, aber ich bleib immer noch dabei. Bei mir schwingt halt viel Emotionalität in dieses Review mit rein und wer nicht diese Bezug hat zu Bush, den kann es wahrscheinlich gut gefallen sogar. Jetzt mach du deinen letzten Song und dann machen wir mal ganz kurz noch ein bisschen Smalltalk und dann geht's ans Eingemachte, an die großen Sachen.
Richtig. Ich habe das genaue Gegenteil zu dem, was du hast. Also eine wahnsinnig tolle Stimme, aber unrockiger geht's kaum. Und zwar habe ich Süßer Vogel von Selig. Ich weiß nicht, kennst du
natürlich Selig?
Sehr gut, ne? Ich finde halt,
ich weiß schon.
Jan Plefka ist ein unfassbar geiler Songtexter. Das zeigt er hier auch wieder. Der hat eine ganz eigene Stimme, so rauchig, zerbrechlich irgendwie. Also das ist irgendwie was ganz Spezielles. Mhm. Und ich wusste lustigerweise gar nicht mehr, dass es Selig noch gibt. Also ich habe letztes Jahr irgendwann, haben sie ein Selig spielt Selig Album rausgebracht, wo ganz viele Leute auch Songs für sie gemacht haben. Unter anderem hat Olli Schulz einen Song für sie gemacht, den ich sehr, sehr lustig finde, wo er sich selbst so als Superfan darstellt, der zum Konzert geht und Jan Plefka voll labert. Und ich dachte, das wäre so ein Abschiedsding. War es aber gar nicht. Die machen einfach weiter. Und ja.
Die gibt es ja auch schon seit 30 Jahren oder so, Selig, ne?
Irre lange. Ich habe die auf meinem ersten Festival auf dem Hurricane war ich bei Selig in der ersten Reihe. Da war jetzt auch nicht so viel mit Pogo, aber es war sehr, sehr schön. Jan Plefka ist halt auch so ein Charismatiker auf der Bühne.
Wie heißt denn dieser große Hit von denen, wo der im Video im Flugzeug fliegt? Immer ohne dich. Ohne dich?
Das kann sein. Warte mal.
Das ist doch dieser ganz große Song aus dem, oder?
Müsste man ja eigentlich relativ schnell rausfinden. Wir werden uns wiedersehen. Nee, ohne dich ist der zweitgrößte. Obwohl, nee, ja, das ist eine Frage. Ohne dich hat die zweitmeisten Klicks, aber wir werden uns wiedersehen, ist beliebter auf Spotify. Entscheide du, was der größere Hit ist.
Ich würde sagen, ohne dich, weil das Video lief auf jeden Fall auf Viva, MTV und Viva 2 rauf und runter.
Genau, auf jeden Fall, ganz die Qualität hat's nicht, weil es halt auch, also finde ich, weil es noch ruhiger ist, aber ich fand es ein sehr, sehr schöner Song. Süßer Vogel, der könnte auch Süßer Vogel Jugend heißen. Es geht halt so ein bisschen ums Älterwerden und finde ich sehr, sehr gut. Jan Plefka, wie gesagt, fantastisch guter Songwriter aus Hamburg. Zumindest passt er da gut hin und empfehle dies, wenn ihr was sehr, sehr Ruhiges hören wollt.
Ich denke mal schon, dass Selig Hausnummer sind in Deutschland, finde ich. Also wahrscheinlich geht's mir das ähnlich. Ich finde zum Beispiel, die sind größer als Fury in the Slaughterhouse.
Um Längen, aber, ja. Und das sage ich als Niedersachse, wo ja Fury in the Slaughterhouse eine von drei Sachen ist, die wir exportieren, so ungefähr. Selig ist halt um Längen besser.
Besser will ich jetzt nicht sagen. Ich habe beide wenig reingehört, muss ich sagen. Mir hat jetzt immer, es ist wahrscheinlich auch diese jugendliche Dummheit von mir gewesen, als ich gehört habe, deutsche Rockbands. Das hat mich gleich abgeschreckt, irgendwie.
Ja, das klingt auch ein bisschen gemein. Und
ja, das ist sehr gemein, obwohl ich denn ohne dich den Song von Selig, den habe ich damals auch sehr gemocht. Hm. Das war halt ein schöner Song, definitiv. Aber für mich war halt so, wenn ich höre deutsche Rockband, da hat es irgendwie bei mir so Assoziation mit Liquido immer gleich irgendwie geschlagen, als Kind oder als Jugendlicher. Und Liquido ist halt unfassbarer Dreck. Oder H-Blocks. Oh, schau mal auf.
Time to move.
Body move in, body move in. Okay.
Nee. Das waren die Beastie Boys.
Ah, nee, stimmt. Aber wie hieß denn das? Rising High. Yeah. Rising High war H-Blocks. Mit diesem furchtbaren Video, wo die halt so Godzilla-mäßig, ach egal.
Mit der Schabe, glaube ich, dann, ne?
Yeah. Ja, genau, wo Henning Wieland so Schabe wird.
Hm, ja, genau. Das hat er auch durchgehalten, genau. Wo du Buddy Movin sagst, hast du, ich weiß nicht, ob du Apple Plus hast, aber auf Apple Plus gibt es die Beastie Boys Story. Hast du den gesehen zufällig?
Ich habe mir deswegen überlegt, mal diese Probeabo von Apple Plus mal zu holen. Bloß deswegen und Ted Lasso.
Ja, das sind genau die beiden Sachen, die ich bisher auf Apple Plus geguckt habe. Und ich liebe beides. Ted Lasso ist fantastisch, ist ganz großartig. Es ist wahnsinnig herzergreifend. Und Beastie Boys Story ist ganz ähnlich. Da sind die beiden noch lebenden Beastie Boys, die halt auf der Bühne sind und praktisch durch eine große Präsentation über das Leben der Beastie Boys führen. Sprich mit Videoausschnitten, mit Fotos. Und die erzählen halt ganz viel dazu. Und
ja, das ist auf jeden Fall Bock. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weil Beastie Boys ist auch eine Legende.
Ja,
mehr kann man dazu nicht sagen.
Es gibt keine Band, die mir mehr wehtut, dass ich sie nie live gesehen habe. Und bei denen hätte ich sogar die Chance irgendwie gehabt, das mal hinzubiegen und hab's versaut.
Das und Rage Against the Machine bis vor einem Jahr ungefähr, bis die halt ihre Aktion gebracht haben, von wegen, wir machen unsere Tickets 180 Euro.
Oh, das machen sich, das ist ja anständig.
Ja, das war alles bisschen fehlkommuniziert, aber es war schon scheiße. Nee, aber bei Beastie Boys, ich kann immer noch empfehlen, als Adam Jauch halt gestorben ist, vor 5 Jahren mittlerweile, so mittlerweile 5, 6 Jahre her oder schon, ist das schon lange her?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch länger.
Es kann sein, also es ist wirklich schon, also gefühlt Ewigkeiten her. Und da hat fuhr gerade der RTW vorbei mit Blaulicht, falls man das gehört hat. Und da hat Chris Martin von Coldplay einen Tag nach seinem Tod, glaube ich, oder unlängst nach seinem Tod, Fight for Your Right auf dem Klavier gespielt. Bloß er alleine. Und das ist so ein schöner Tribute einfach an die Beastie Boys gewesen, an Adam Jauch damals. Kann ich jedem bloß empfehlen, wer es mal, guckt euch das mal an, bloß dieses Lied. Und ich will kein Coldplay-Hate hier hören, ich mag Coldplay.
Es sind übrigens inzwischen 9 Jahre, die er tot ist.
Fuck, ey.
Ja.
Das ist erstens scheiße, dass der Mensch so lange tot ist und scheiße, wie alt ich bin.
Ja, beides geht mir ganz genauso. Ja.
Da kann man jetzt. Und ich möchte da meinen kleinen Disclaimer von wegschicken. Meine beiden Katzen sind aufgewacht. Wenn es vielleicht ab und zu mal ein bisschen miaut und was macht hier. Es kann sein, dass die sich. Aber die wirken noch relativ entspannt.
Sehr gut. Und hast du gemerkt, wie elegant ich in den Smalltalk-Teil übergeblendet habe?
Ja, das war sehr gut.
Ne? Alte Moderatoren
schon. Du bist halt ein Profi. Dennis macht das ja schon ein paar Jährchen. Das ist gerade mein erster Podcast, den ich überhaupt hier mache. Also falls es noch ein bisschen holprig bei mir wirkt, sorry.
Das kriegen wir alles hin.
Ja. Learning by dying oder by doing, wie auch immer.
Richtig. Genau.
Wie wollen wir denn jetzt weiterfahren? Wollen wir jetzt erstmal über... ich habe jetzt eigentlich so Smalltalk-mäßig, das wäre jetzt bloß vom Zaun gebrochen. Also würde ich einfach sagen, wir machen einfach mit Alben oder was wir auf nächstes vorhaben, Reviews weiter und wir kommen sowieso in irgendwelchen Smalltalk dabei rein, so wie ich mich kenne oder uns kenne.
Ja, genau.
Sagen, wir gehen einfach nach Fahrplan weiter.
Richtig.
Jetzt mach du mal, fang du einfach mal an mit, was du als nächstes hast.
Gut, Dann gehen wir jetzt mal wieder zu einer größeren Band, die ich gerade deswegen weggelassen habe. Ich glaube, so ein bisschen jongliert mit den Nennungen, weil die teilweise auch auf dem Release-Radar waren. Aber ich höre gerade gerne die Foo Fighters mit Medicine at Midnight, was das aktuellste Foo Fighters Album ist. Das sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Sollte eigentlich zum Jubiläum der Foo Fighters rauskommen. Es ist ein Album, das fürs Stadion geschrieben ist. Was
wie alle Foo Fighters Alben.
eigentlich schon, aber bei dem haben sie das halt auch selbst gesagt. So, es sollte groß sein und es sollte Lärm machen und, tja, wir wissen alle, warum das nicht so richtig rausgekommen ist, aber, ja, jetzt haben sie halt das Album rausgegeben, weil sie gesagt haben, länger wollen wir jetzt auch nicht warten. Wir wollen ja auch irgendwie, weil ich glaube, es ist auch ein komisches Gefühl, wenn du ein Album fertig hast und wartest jetzt erstmal 2 Jahre, bis du es veröffentlichst, dann in der Zeit hast du ja wieder so viel Input und möchtest ja eigentlich eher neue Sachen machen, anstatt die alten. Und deswegen haben sie es rausgeholt. Und ich finde, das ist wieder ein Foo Fighters Album geworden. Die sind, also ich glaube, es gibt kein Foo Fighters Album, wo ich sage, das ist das Foo Fighters Album, das alles überragt. Aber es gibt auch einfach kein schlechtes Foo Fighters Album.
The Color and the Shape.
Sehr gut oder sehr schlecht?
Das überragt alles.
Warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken, was da alles drauf war.
Everlong, My Hero.
Okay, ja, wahrscheinlich hast du recht.
Und ich könnt jetzt über die Foo Fighters eine eigene Sendung füllen, weil Foo Fighters auch eine der Bands ist, die mich schon seit Ewigkeiten begleiten. Einfach weil Dave Grohl der Mensch ist, warum ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mich da immer sehr unbeliebt bei den Menschen, aber Foo Fighters ist für mich eine relative Egal-Band. Aber schon immer gewesen. Weil, und jetzt, bevor du jetzt einsteigst, danach höre ich auch auf mit, es ist kein Hate, um Gottes Willen, ich mag die Foo Fighters sehr gerne, sind sehr unfassbar sympathische Menschen, alle. Bei Foo Fighters ist bloß das, jedes Foo Fighters Album hat 2, 3, 4 Highlight-Songs und den Rest kann man unfassbar gut skippen bei denen. Finde ich, für mich persönlich. Und das ärgert mich so ein bisschen. Sie sagt, die haben fantastische Songs. Times Like These, Big Me, Everlong ist für mich einer der größten Rock-Songs aller Zeiten, der jemals geschrieben wurde. Und da bleibe ich auch dabei.
Ich sehe gerade, der hat, also Everlong an sich hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Mit Recht einer der intelligentesten. Von den Akkordfolgen, von den Tonfolgen her, super geschriebensten Rocksong, den es gibt. Die Melodie ist fantastisch, der Text ist fantastisch. Die haben auch andere starke Songs. Natürlich gibt es dann auch solche Songs wie, wie heißt denn? Long Road to Ruin, den ich halt auch furchtbar finde. Das ist auch so ein Egal-Song. Und was jetzt furchtbar ist, übertrieben. Es sind immer noch gute Songs, aber es ist halt für Foo Fighters oder für das, was sie können, zu wenig. Und meine letzte Sache noch, die ich bei den Foo Fighters bemängel, Taylor Hawkins singt zu wenig.
Das habe ich sehr, sehr oft gehört. Das ist
Taylor Hawkins hat einfach die viel bessere Stimme als Dave Grohl. Das muss ich jetzt einfach so sagen.
Das ist der Schlagzeuger, oder?
Ja. Genau. Wer sich mal davon überzeugen will, gibt dann bei YouTube ein Foo Fighters, Led Zeppelin, Wembley Stadium, irgend sowas und dann Rock'n'Roll und ja, Rock'n'Roll spielen sie und da singt halt Taylor Hawkins und dann hört ihr mal, wie gut dieser Mensch singen kann.
Das macht der auf jedem Konzert, meine ich sogar, dass es so 1, 2 Songs gibt, wo Dave und er den Platz tauschen und das ist immer wieder beeindruckend. Dave Grohl ist dazu wahrscheinlich auch noch der etwas bessere Schlagzeuger, weil das kann der Mann wirklich sehr, sehr gut.
Ich glaube, das sind die gleich
vom
Level her.
Gut, das
kann also das sein. Ist schon, ich würd sagen, Dave Grohl ist als Schlagzeuger vielseitiger, aber vom Skill her sind die gleich.
Okay, das kann
sein. Das ist schon. Aber das ist auf so hohem Niveau bei beiden. Das ist halt nicht mehr feierlich.
Wenn man Dave Grohl auch mal beim Schlagzeug sehen will, der hat in der ersten Lockdown-Phase in den USA hat er ein.
Das ist sehr geil.
Ein Drum-Off mit einem kleinen Mädchen gemacht. Und das ist einfach so fantastisch, weil dieses kleine Mädchen einfach erstmal alleine für ihr Gesicht lohnt es sich anzugucken, wie sie Schlagzeug spielt, weil sie halt voll drin ist. Und Dave und sie liefern sich dann halt so ein Rock-Off mehr oder weniger, also schicken sich Videos hin und her, und nachdem sie dann offiziell zum Sieger erklärt wurde, schickt die ganze Grohl-Family ihr einen Song sozusagen zusammen, und das ist so schön, und das ist dann halt auch wieder dieses Herz von Dave Grohl oder diese Stadt in Italien, die ganz viel Unterschriften und oder die ein riesiges Video gemacht hat, um die Foo Fighters hinzuholen, und dann sagen die, ja, dann kommen wir dahin. So, wir wissen noch nicht, wann es geht, weil Corona, aber wir kommen da halt hin.
Und vor allem, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, das kleine Mädchen heißt Nandy Bushell oder Bushell, ich sag mal Bushell, und was sie halt für Songs gecovert haben von den Them Crooked Vultures, von Foo Fighters, von den Queens of the Stone Age. Es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und die Kleine hat's einfach auch drauf, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, genau.
Nee, das ist wahnsinnig gut.
Deswegen, also die Foo Fighters sind halt einfach irgendwie eine ganz eigene Geschichte, muss man sagen. Ich finde sie wahnsinnig gut, eine wahnsinnig sympathische Band. Längst nicht alle Alben längst nicht alle Songs sind Top-Tracks, aber sie haben halt immer, die können immer halt nochmal einen Song rausholen, wo du sagst, ach, der ist ja auch noch von denen, und dann macht's wieder Spaß, und sie sind sehr, sehr gut befreundet mit Tenacious D, und man hat sich gegenseitig schon, ist man in Videos aufgetreten, und man kann nur Gutes über die
Foo Fighters sagen. Die bekannteste Urban Myth oder es ist ja gar kein Geheimnis mehr, dass Dave Grohl, der Teufel beim Tenacious D-Video von Tribute?
War das ja,
Tribute?
Genau.
Ja, Tribute.
Mhm. Richtig.
War, und der hat ja auch die ersten Alben eingespielt, Dave Grohl. Und du kannst auch viele Live-Mitschnitte sehen von Tenacious D, wo die angefangen haben, wo Dave Grohl live spielt. Wo auch mal Josh Omi von Queens of the Stone Age Bass spielt oder solche Geschichten. Mhm. Das ist schon...
Das ist Wahnsinn. Alles abgefahren. Ja, es gibt auch den ganz großen im Tenacious D-Film, den Rock-Off zwischen Satan und Tenacious D. Und dieser Satan ist halt auch Dave Grohl. Und darum, fantastisch, großartig.
Und ich möchte noch ganz kurz einen Tipp loswerden, was Dave Grohl angeht. Das ist vielleicht, das ist schon, oh Gott, das ist 15 Jahre her oder so. Da hat er mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus der Metal-Szene, unter anderem Max Cavalera, King Diamond etc., hat er das Projekt Probot gestartet. Da war noch hier Lemmy von Motorhead und so. Und da sind 12 Metal-Tracks drauf, die er geschrieben hat und eingespielt, beziehungsweise co-geschrieben hat mit jeweiligen Kollaboratoren. Und das ist wirklich verdammt gut, ey. Das ist wirklich, das ist so ein Geheimtipp, vielleicht untertrieben oder übertrieben. Aber Probot kann man sich echt gut mal anhören. Wenn man mal so ein bisschen auf diese härtere Metal-Schiene steht, oder Metal-Schiene generell steht, ist auf jeden Fall ein gutes Ding.
Ja, das zeigt halt auch so ein bisschen die Vielseitigkeit von Dave Grohl wieder. Und den Spaß einfach, den er an der Musik und mit Leuten zusammenarbeiten hat.
Das auf jeden Fall. Er hat ja auch ganz viele Sachen gemacht. Und wie gesagt, ich könnte mit Dave Grohl und Foo Fighters einen ganzen Podcast füllen. Ja, ich habe mich da wirklich intensiv mit diesen Menschen beschäftigt, mal lange, lange. Hat jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht verloren, aber bis dahin sehr viel.
Ja.
Er hat ja auch eins meiner Lieblings-Schlagzeug-Alben eingespielt mit der Songs for the Deaf von Queens of the Stone Age. Schlagzeugtechnisch eins der besten Alben für mich, was es gibt.
So, gut.
Dein erstes jetzt Album. Jetzt kommen wir. Ich habe gerade überlegt, was ich zuerst mache. Ich mache zuerst ein kleineres. Ich habe zwei kleine Reviews und zwei große Reviews. Und zwar, ich fange mit einem kleineren Review an. Es kommt was komplett anderes. Also wirklich, jetzt gehen wir mal in komplett andere Richtung. Und zwar ist es Loose in the Yakuza mit Gore. Das Album kam letztes Jahr raus und das habe ich erst Anfang diesen Jahres rausgefunden über die NPR, Tiny Desk Session, die wirklich sehr, sehr gut ist von ihr, einer der besten, die ich gesehen habe. Und das ist eine belgisch-kongolesische Rapperin, R&B-Künstlerin, Sängerin, Model ist sie auch und so. Ich würde sagen, ist einfach eine Rundum-Künstlerin. Und das Album von ihr ist einfach, es ist schöner Roots R&B mit Hip-Hop-Elementen drin. Es ist französischsprachig, das muss man dazu sagen. Also es gibt Leute, denen ist es wichtig, die Texte zu verstehen, mir nicht.
Mir auch
also nicht. Nicht bei allen Musikrichtungen. Es gibt natürlich so Folkrock-Musikrichtung oder da will ich schon ein bisschen Texte verstehen wollen. Aber so bei diesen Hip-Hop-Sachen Kurt Cobain hat mal im Interview gesagt, dass er seine Texte nur schreibt, um ein schönes Bild zu erzeugen. Und das finde ich auch, passt auch zu Texten.
Ja.
Viele Texte, man denkt, dass viele Sängerinnen und Sänger ihre Texte mit viel Hintergrund schreiben und so. Nee, es ist leider nicht so. Ich habe mich sehr intensiv mit Radiohead beschäftigt und wenn Tom York so in seinen Interviews sagt, er weiß halt teilweise nicht mehr, was er geschrieben hat, so richtig. Oder Creep. Creep ist einfach ein Spaßsong. Was auch ein Spaßsong ist an sich. Dann weiß man schon. Aber jetzt wieder zurück zu Loose in the Jacuzza. Gore heißt das Album, wie gesagt. Und ich habe diese Tiny Desk Session gesehen und war auf jeden Fall gehuckt, weil mir dieses ganze Flair gefallen hat von der Musik. Das war sehr ruhig, sehr laid back und sehr, aber auch sehr selbstsicher. Also die wirkte sehr selbstsicher. Ich verstehe die Texte leider nicht, weil mein Französisch ist fast gen Null. Es wirkte trotzdem, als hätte die Musik eine Dringlichkeit oder die Texte haben eine Dringlichkeit, diese Aussagen. Und da habe ich mich ein bisschen über Internet belesen und ihre Texte sind schon sehr, gehen mit der Gesellschaftskritik, gesellschaftskritisch sind sie, das wollte ich sagen, und gehen auch auf Rassismus ein und wie man halt als belgisch-kongolesische, sie ist in Kongo aufgewachsen, ist dann mit ihren Eltern nach Belgien gekommen und wie man da als Farbige teilweise schwer hat. Sage jetzt mal ganz grob. Ich habe wirklich bloß, es gibt wenig über sie zu erfahren im Internet, relativ wenig, weil sie noch, also im französischsprachigen Raum ist sie fast schon ein kleiner Star oder ein Star, aber halt außerhalb davon noch relativ unbekannt, aber ich denke mal durch die Tiny Desk Session ein bisschen bekannter geworden. Und ich habe mir das Album selber auf Vinyl bestellt, auch weil ich es einfach so toll fand. Es sind 10 tolle Songs, die halt, wie gesagt, diesen R&B, alles laid back und nicht aggressiv. Man kann das wunderbar beim Spazierengehen hören oder beim Autofahren oder wenn man einfach bloß auf der Couch liegt. Ich habe das Album öfters mal, wenn ich auf der Couch liege und einfach bloß Musik hören will. Also wirklich wunderbar. Und wer jetzt einfach mal sagt, ich will mal reinhören, aber ich weiß nicht, welchen Song ich mir anhören soll, dann auf jeden Fall Dilemm. Das ist dieser Superhit von ihr. Jetzt entschuldigt mein, pardon my French, Mess Bass heißt es, glaube ich, und Telephone Sun. Das sind so 3 Songs. Wie gesagt, jeder, der Französisch spricht, wird wahrscheinlich gerade die Hände im Kopf zusammenschlagen und das Handy anbrüllen, aber mein Französisch ist halt gleich null und das sind halt so 3 Songs. Kann ich nur empfehlen, hört euch es mal an. Richtig, richtig cooler R&B, Rap, Soul. Jo. So viel dazu. Dennis, bist du noch da? Ich glaube, Dennis ist weg. Jo? Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich schneiden muss. Okay, mach mal weiter. Okay. Ich habe jetzt über Loose in the Jacuzza geredet. Wir hatten kurz eine Telefonunterbrechung. Und Dennis macht jetzt weiter mit seinem nächsten Album oder was er auch vorstellen möchte.
Genau, ich mach's ganz, ganz kurz. Es ist noch kein Album. Lustigerweise wird es aber mir als Album, wenn es erschienen ist, zugeschickt. Und zwar in einem Paket mit Medicine at Midnight. Weil ich, um Versandkosten zu sparen, natürlich 2 Alben kombiniert bestellt habe. Und ich konnte das wunderschöne Album. Jetzt habe ich, das ist sehr, sehr souverän. Ich hatte gehofft, dass ich, während ich es sage, noch auf den Namen komme. Aber warte, ja. Genau, Earth, Wind and Fire heißt es nämlich. Das neue Album von Jan Delay. Dazu ist jetzt tatsächlich das Intro rausgekommen, wo er selbst sagt, dass er da zeigt, wo es hingeht. Und es geht wieder genau dahin, wo ich Jan Delay haben möchte. Zu großer Band und viel Lärm und Jan Delay am Mikrofon und gutes Rap und das ist genau das, was ich will. Und ich habe es mir sogar als Colored Vinyl bestellt, weil wenn schon, denn schon. Mhm. Und freue mich sehr darauf. Nachdem das letzte Album ja echt so ein bisschen versandet ist, dieses komische, also er nennt es ja Rock-Album, aber es ist halt es ist halt kein Rockalbum, es ist halt irgendwo dazwischen, dieses Hammer und Michel. Auch man muss ihm einfach mal lassen, rein titeltechnisch macht ihm keiner was vor.
Es sind auf jeden Fall schöne Wortspiele, aber das hat auch, ich finde doch, es macht einem, also konkurrenzfähig ist er auf jeden Fall, beziehungsweise Fettes Brot machen da auch ganz stark mit.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, natürlich auch praktisch eine Ursuppe, aus der die gesprungen sind.
Ja, mehr oder weniger schon. Ist ja so lustig, dass ihr Jan Delay einen seiner ersten Auftritte beim Fettes Brot Video Nordisch by Nature hatte.
Genau.
Und haben wir beim Podcast gelernt von Nils Bockeberg Erfahrung.
Nein, das wusste ich vorher. Aber das ist andere Geschichte.
darf ich mal ganz kurz, ich hab ja schon gesagt, wir kommen irgendwann wieder ins Tausendstel rein. Aber mir ist letztens, als ich halt den Podcast gehört habe, ist mir was eingefallen. Und zwar meine erste Fettes Brot Geschichte. Man hat ja in der Grundschule, hat man so Poesiealben geschrieben, wenn man in der vierten Klasse irgendwie hieß, jetzt gehen alle in die fünfte Klasse und jetzt machen wir nochmal so eine, wir wechseln alle die Schule und Geschichte. Und da ging auch bei uns Poesiealben rum. Ich bin auf eine Dorfschule gegangen, das heißt, wir hatten acht Schüler, wir waren acht Schüler in der Klasse.
Das ist ja süß.
Ja, das war wirklich süß. Und ich habe bei irgendjemandem, also das weiß ich jetzt nicht mehr wo, habe ich rein, da war halt Lieblingssong und da habe ich Fettes Brot Nordisch by Nature reingeschrieben. Und vor knapp 10, also von Ewigkeiten her, habe ich jemanden getroffen, mit dem ich mich dann zusammen in die Realschule gegangen. Der hat mir auch in die Grundschule gegangen und der hat mir das mal gezeigt. Der hat die irgendwie alle gekriegt, warum auch immer. Und da habe ich das wieder mal gesehen, dass ich jetzt Nordisch by Nature reingeschrieben habe. Das fand ich halt sehr niedlich, dass ich jetzt mit 10 Jahren fand ich das Lied schon sehr toll.
Das ist tatsächlich nicht schlecht.
Wann kam das raus, Nordisch by Nature?
Oh, 93 oder 92.
Also ich bin 94 in die 5. Klasse gekommen.
Warte mal, das muss ich doch herausfinden lassen. 95, das kann nicht sein.
94 oder 95 bin ich, also das muss relativ aktuell gewesen sein, der Song. Oder lief er noch in Heavy Rotation auf Viva oder MTV?
Ja, nee, ist doch tatsächlich 95 rausgekommen.
Na gut, dann war es 95. Ja, dann bin ich 95 war ich fünfte, also bin ich dann in die 5. Klasse gekommen. Genau, 95.
Ja, das war auch die Zeit, in der ich Fettes Brot kennengelernt habe. Nee, etwas vorher schon, weil ich war früher sehr, sehr lange Jahre bei den Pfadfindern und in der Vorbereitung zu einem großen Weltpfadfindertreffen hatten wir ein Seminar irgendwo in der niedersächsischen Steppe. Also da war halt nichts außer dieses Seminarhaus und da habe ich mir mit so einem Haufen Typen mehr oder weniger das Zimmer geteilt und zwei, die ich sehr cool fand, haben halt sich zusammen die Definition von Fett angehört, die erste EP von Fettes Brot und da habe ich sie das erste Mal gehört und als dann 95 die auf einem Auge blöd rausgekommen ist, habe ich die im Laden gesehen und habe sie gleich gekauft und wenn man jetzt mal guckt, wer da alles so dabei war, so Tobi und Bo und Jan Delay war dabei und Mario Hach, der Manager hat Fischmob haben da mitgemacht, damals schon wirklich sehr, sehr große Geschichte, die ist Nordisch by Nature, dass sie dann ja legendär vom Markt genommen haben, weil sie Schiss davor hatten, dass es zu groß wird.
Aber jetzt mal zu deinem, was du erst gesagt hast, Wortspiele, außen Toppets, innen Geschmack, ist einfach eins der besten Wortspiele, was Alben angeht.
Das ist tatsächlich so, ja.
Da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Nee, das stimmt.
Okay. Das
stimmt.
Hier mal kurz wegen Jan Delay, ich habe den ja, mir ist das nie was gewesen, was er solo gemacht, das war nie so meins. Und du sagst jetzt, du kennst wahrscheinlich bloß, hast du schon mal reingehört in das Album?
Nee, das gibt's noch gar nicht.
Ach so, okay, also sozusagen Vorbestellung war das jetzt.
Richtig, richtig.
Okay, aber du hast das Gefühl, er geht wieder auf diese ersten Sachen zurück.
Ja, das ist auch das, was er gesagt hat, also.
Okay. Hey Johnny und sowas.
Ja, genau, so das halt, so alles okay. Ein bisschen mit fetterem Sound wieder und man muss ihm ja auch lassen, dass der einfach sehr, sehr stilecht ist, also in allem, was er macht. Ich war früher nie so ein ganz großer Beginner-Fan, klar, so weiß nicht, Liebeslied und Füchse und sowas, das war schon groß, aber ich habe die dann gesehen und zwar gab es in Hamburg ein ganz großes Open Air Und zwar wurde es angekündigt als, also das hieß irgendwie Beats auf der Bahn, weil es auf der Trabrennbahn in Hamburg war. Und ich war da nur deswegen, weil da die Reunion von 5 Sterne Deluxe war. Eine Band, die ich auch sehr, sehr verehre, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Und da hat es sich jetzt so ergeben, dass die Beginner direkt danach gespielt haben. Und weil man schon mal da ist, dann bleibt man natürlich auch da. Danach haben noch Deichkind gespielt. Sammy Deluxe war mit seiner Kreativwerkstatt da. Das heißt, jeder Song mit Sammy Deluxe Feature war dann auch live mit Sammy Deluxe. Und
wann war das? Habt ihr das nicht mitbekommen?
2013?
Ach Gott. Okay. Und also es war noch vor diesem unfassbar furchtbaren Comeback-Album, was die Beginner rausgehauen haben. Oder war das zu der Zeit?
Nee, das war noch vorher. Wobei ich das Album gar nicht so schlimm finde, wie alle sagen. Es lässt leider nur nach hinten sehr, sehr stark nach.
Ja, ich hab's mir einmal angehört, hab gedacht, nee, danke.
Es ist halt ganz, ganz ätzend. Es fängt halt wirklich brutal gut an und wird dann mit jedem Song ein bisschen schlechter. Das ist leider ein bisschen doof. Aber genau, also es war halt am 28.2013 hat die sogar Nate 75 und Telly Tells haben auch gespielt. Und wenn ich mich nicht vollkommen irre, hat bei der Gelegenheit auch A zum J gespielt. Ja, genau, ist richtig. Cool. Also
Das ist einer der sehr guten.
Ja, auf jeden Fall. Also auch jemand, den ich sehr gern mag, der auch wirklich sich den Arsch aufreißt, um dahin zu kommen. Und naja, da habe ich das erste Mal die Beginner live gesehen und habe festgestellt, scheiße, okay, es gibt, glaube ich, nichts, was dich auf der Bühne besser macht als Bühnenerfahrung und eine gewisse Coolheit. Und das haben die Beginner halt. Und die haben so abgeliefert. Das war so unfassbar gut. Seitdem ist mein Bild von ihnen noch ein bisschen, also mein Ansehen von denen ist deutlich gestiegen nochmal.
Ja, manchmal können solche Live-Erfahrungen das auf jeden Fall pushen, sowas. Bei mir ist es halt, das ist auch schon ewig her, aber als die 2005er British Invasion von diesen ganzen Indie-Rock-Bands war, da waren ja so ein bisschen die Blockparty, habe ich immer gut gefunden, weil Blockparty hatten wirklich so einen eigenen Sound, aber ich fand zum Beispiel die Arctic Monkeys soundtechnisch ja zu sehr an den Strokes dran, aber das haben die ja selber gesagt im Interview, dass sie halt die größten Strokes-Fan überhaupt sind oder waren. Und dann habe ich sie 2007 auf dem Rock im Park gesehen. Oder nee, Rock am Ring, Entschuldigung. Ist ja das Gleiche.
Ja.
War halt vollkommen geplättet, was die live dorthin hingezaubert haben. Und seitdem war ich einfach Fan.
Ja.
Das hat wirklich so ein... Ich habe dafür... Und vor allem Matt Helders, der Schlagzeuger. Bei mir wird sich, kann ich jetzt schon mal sagen, viel um Schlagzeuger drehen, weil ich ja selber Schlagzeug spiele und ich mal so ein bisschen Fokus darauf lege bei mir. Und einfach Matt Helders als Schlagzeuger ist ein Monster. Also der hat leider Gottes ein bisschen, ich will nicht sagen an Skill verloren in den letzten Alben, aber ein bisschen an seiner Präsenz verloren. Was er halt in den ersten dreieinhalb Alben noch hatte, ist er jetzt einfach bloß noch mehr oder weniger Begleitschlagzeuger und er war halt fast schon Leading-Instrument teilweise.
Aber was du sagst, so dieses, manchmal sind es einfach die Live-Momente, die dich dann endgültig umhauen.
Genau.
Und das haben die Beginner geschafft. Also es war nicht so, dass ich sie vorher scheiße fand, aber ich habe sie nie so wahrgenommen. Aber da war es so, dass einfach jeder Song gut war, alle waren gut drauf. Es war sowieso dieser Abend, es war halt ein riesen Familientreffen der Hamburger Hip-Hop-Szene. Also es muss man einfach sehen, wenn man, es waren ja einfach alle da. Also mit Ausnahme von Fettes Brot. Und ich glaube, von denen habe ich auch irgendwie gesehen, dass er Backstage auch da war. Aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall.
Die ganze Mongo-Clique.
Richtig, richtig. Es war dann ja auch so, die Reunion von 5 Sterne Deluxe kam ein bisschen dadurch zustande, dass Tobi und Bo mit Deichkind Roll das Fass reingemacht haben. Und das war so ein bisschen so, da ist der Funke wieder ein bisschen übergesprungen, weil Tobi hat ja mit Moon Boutica sehr viel in Hausmusik, also elektronischer Musik gearbeitet, was er auch übrigens fantastisch gut kann. Also er ist ein irrsinnig guter Produzent auch, der wirklich einen ganz, ganz krassen Sound drauf hat. Und Aber da haben sie dann wieder Bock gehabt, zusammen zu rappen. Und darüber kam das zustande. Die waren alle so glücklich, dass sie dann als der Main Act, also Deichkind, gespielt haben und Roll das Fass rein, wo sie ja tatsächlich mit einem großen Fass durchs Publikum fahren, gespielt wurde, saßen Tobi und Bo halt also wirklich sternhagelblau in diesem Wagen und haben halt versucht, ihre Parts zu rappen. Sie waren so besoffen, dass Ferris MC gesagt hat, mein Gott, seid ihr betrunken. Und ich glaube, dann hast du es geschafft. Ich glaube, stark. Das ist so ein Punkt, wo du sagst, so ja, Hut ab, das schaffen sie nicht alle.
Ich habe jahrelang immer so als Begrüßung, wenn ich irgendwie jemand geschrieben oder als man noch in Chaträumen war, weiß das noch jemand, so in irgendwelchen Lycos-Chaträumen oder was ich, wie das alles hieß früher, oder Yahoo, da habe ich immer geschrieben, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich mache Rockmusik und ich höre sie auch gern.
Hart, aber kann man machen.
Also, ja, aber das hatte ich damals, das fand ich so geil, diesen Song Reime Monster, das war einfach Afrop. Afrop ist sowieso unterschätzt, finde ich, in der ganzen Geschichte.
Auch der war übrigens da, ja.
Aber der ist sehr unterschätzt, obwohl er ist ja kein Hamburger, ist ja Stuttgarter, glaube ich. Ne? Oder kommt aus dieser Stuttgarter Szene da?
Ja, genau.
Wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja. Der hat mal die wunderschöne Geschichte erzählt, und zwar hatte er, wie war denn das? Er hatte, jetzt muss ich überlegen, irgendwen aus Hamburg, war es Ferris? Hatte er Ferris eingeladen? Ich glaube, und der ist dann halt nach Stuttgart gekommen. Das Problem ist, der Umgang von Leuten wie also der verschiedenen Bundesländer, was so Cannabis angeht zum Beispiel, ist unterschiedlich. Und wenn ein Künstler, nee, sie haben Sammy Deluxe eingeladen, genau. Und der ist dann halt da runtergefahren und hat halt die Taschen voll mit Sachen, die er so brauchte für den Tag. Und da hat er den Stuttgarter doch ein bisschen Angst gemacht, weil die ein bisschen Schiss hatten, dass die Polizei mitkriegt, wer da gerade ankommt.
Okay. Ja.
Deutsche Hip-Hop-Legenden.
Da gibt's auch irgend so eine, aber das erzähle ich. Ich habe irgendwie so ganz dunkel im Hinterkopf, dass mal irgendeine Band in München gespielt hat und die sind dann abgefahren und dann gleich gefilzt wurden und irgendwie zu viel. Und Münchner und Bayern sind ja generell sehr strikt, was Drogen angeht. Aber das ist gerade ganz, ganz nicht mal gefährliches Halbwissen. Das ist nicht mal irgendeine ansatzweise Wissen.
Aber nach allem, was man weiß, könnte es jede Band sein, die in Hamburg gespielt hat, in München gespielt hat, die so gefilzt wurde.
Das stimmt schon. Also ich kenne da viele von den Punk-Bands und so, die auch gefilzt wurden, die wir gespielt haben. Ja. Nee, aber wenn du jetzt Moonbootica sagst, das ist eigentlich schon eine schöne Überleitung zum nächsten, was ich machen würde wollen.
Der war meine Absicht.
Ja, natürlich war es die Absicht. Und zwar ist es, ich glaube, mein größter Geheimtipp heute, Joplin. Aus Berlin.
Aus
Berlin, ja. Und wir sind mal wieder bei Stuttgart. Sie kommt ursprünglich aus Stuttgart. Sie ist eine, ich musste mir das aufschreiben, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Deutsch-vietnamesisch-kanadische Sängerin und Produzentin aus Stuttgart und lebt jetzt in Berlin. Und die hat ein Album rausgebracht, Pappelallee 01. Er ist erst im Januar dieses Jahres entschieden. Und Pappelallee 01 habe ich, über die erfährt man noch weniger als über, Loose and the Jacuzza, genau, erfährt man noch, weil sie ist halt wirklich noch sehr Indie. Und Pappelallee einfach nur deswegen, weil sie am Anfang in der Pappelallee gewohnt hat, als erstes in Berlin. Deshalb wird es einfach so genannt. Ist ein schöner Randnotiz, die fand ich eigentlich ganz niedlich. Und das Lustige ist, über ihr Alter erfährt man gar nichts, weil sie es nicht sagt. Sie wirkt auf mich wie wirklich unfassbar viel zu jung für die Musik, die sie macht. Es ist halt schon beängstigend, wie gut sie ist. Und das ist halt, das musste ich mir auch aufschreiben, weil ich und Genre ist halt bei mir, ist halt wirklich schlimm für mich. Es ist Rock, Rap und das war's. Und es ist halt ein Mix aus Deep House, R&B und Electronica. Und wer genauso davor stehen würde wie ich und sagt, das ist halt so, geht in die Richtung Booker Shade. Oder FKA Twigs und Björk, so ein bisschen so ein Anleihen davon, von allem ein bisschen. Aber halt sehr, es sind halt wirklich, ich glaube, der größte Einfluss in der Musik ist House. Das ist halt House-Musik von den Beats her und von der Instrumentalisierung her, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist halt Produzentenmusik, Also sie produziert das alles selbst auf DIY-Basis. Und das Schöne an der Musik ist aber, es sind unfassbar schöne Gesangsmelodien und Gesangsparts dabei. Und sie kann wirklich sehr, sehr gut singen. Sie hat eine sehr R&B und Soul-lastige Stimme auch. Also das R&B und Soul wird sich jetzt die nächsten Zeit bei mir wahrscheinlich ein bisschen durchziehen, weil ich gerade so ein bisschen Hype darauf habe, auf die Musik. Und was das Schöne halt ist, man könnte jetzt, es ist zu edgy, um im Radio gespielt zu werden, die Musik. Es geht nicht hart nach vorn. Die Beats sind sehr tief und basslastig auf jeden Fall. Und ich kann einfach nicht viel zu dem Album sagen. Ich hab's auch nicht so oft mehr gehört, weil ich einfach zu spät entdeckt habe. Das habe ich erst Mitte letzter Woche entdeckt für mich. Und aber trotzdem wollte ich einfach mal als Anregung geben, Joplin, Purple Alley 01, oder die hat auch eine EP vorher rausgebracht, die ist noch ein bisschen düster, strippt sie nicht auch, es ist eine sehr düstere Musik auch teilweise. Ich habe mir mal so gedacht, das ist so eine Musik, die wirkt auch sehr erotisch. Es klingt zwar total doof vielleicht, aber es hat eine sehr, die Musik strahlt eine gewisse Erotik aus, finde ich. Weil es erinnert mich so ein bisschen an so diese 90er Jahre Filme wie Hackers zum Beispiel, diese cyber-futuristisch Pseudo-Filme. Und so eine Musik würde dort perfekt reinpassen in solche Filme.
Okay, das klingt wirklich abgefahren. Aber das, ich habe nebenbei gerade mal geguckt, man findet ja wirklich exakt überhaupt nichts über sie raus. Sie hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel, gar nichts.
Nee, ich hab mir ein paar Interviews durchgelesen, ist fast sie auch sehr kurz mit ihren Aussagen. Und dann hat sie beim MDR Jump Newcomer mitgemacht und so. Man findet wirklich sehr wenig über sie und ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich, also wer so auf elektronische Musik steht, definitiv, aber da sowieso, aber auch mal, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, weil ich finde, es ist eine sehr eigene, sehr junge, frische Musik und es klingt sehr nach Berlin und London und da, es klingt ja nach Großstadt und Metropole,
die ja, Musik. Das klingt, als müsste ich mir das ganz dringend anhören.
Ja, das ist wirklich, und weil ich immer selber ein Fan davon bin, gebe ich immer gerne Anspieltipps. Und zwar sind es einfach die Never, City of Dust und Hourglass featuring Florian Kruse, falls dem vielleicht irgendjemand was sagt. Aber mir sagt das zum Beispiel auch gar nichts, weil ich halt in dieser Hausszene überhaupt nicht drin war bis jetzt. Und ich war wahrscheinlich auch nicht weiter drin, mich vertiefen. Aber trotzdem werde ich mal so hören, was noch bei Spotify mir noch vorschlägt bei ihr. Also, ja, das ist so mein Indie-Tipp für heute.
Ja, ich habe gerade, als ich zu diesem Indie-Tipp einfach mal ein bisschen rumgeklickt habe, was ich dazu noch finden kann, herausgefunden, dass es ein neues Album von Nick Cave gibt, das ich noch nicht gehört habe. Und das nervt mich.
Oh, das machen wir aber nächstes Mal.
Ja, genau. Zusammen mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit Rowan Ellis.
Zusammen. Ach, schon wieder?
Ja.
Die haben ja schon mal was zusammen gemacht. Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das Projekt hieß. Das war mir zu anstrengend. Das weiß ich noch.
Okay. Ich bin gespannt. Es soll mehr oder weniger ein Soundtrack zur aktuellen Situation sein. Und das könnte fies sein.
Okay. Ja, das könnte, wenn es Nick Cave ist, dann sowieso. Mach mal weiter. Ich suche mal kurz raus für das, was ich suche. Dann
genau. Ich will was, das einfach nur ansprechen, weil du das vorhin schon erwähnt hast, den guten Sven Phantom. Sven Phantom ist jetzt nicht so bekannt. Vielleicht kennt man ihn, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kennt. Er war früher Teil von Sofa Planet, die mit dem
Gotti unter anderem auch.
Genau, die mit dem großartigen Song Liebficken bekannt geworden sind.
Ja.
Und der macht jetzt komplett andere Musik. Und zwar macht der unglaublich ruhige, herzliche, warme Popmusik, glaube ich, würde ich das am ehesten bezeichnen. Denn man kann irrsinnig gut mit Tönen umgehen und mit Worten vor allem. Töne wollte ich gar nicht sagen, da war ich in Gedanken schon einen Schritt weiter. Das auch, aber das ist halt einfach ein Wortkünstler. Dieser Mann ist sowieso eine kreative Explosion, praktisch sein ganzes Leben, weil für den Podcast Tiere streicheln Menschen schreibt er einfach mal pro Woche einen Song. wenn ihm danach ist. Und zwar zu aktuellen Themen. Und die sind dann auch gut. Die sind dann auch unterschiedlich. Die sind immer sein Stil, aber die wechseln dann doch so ein bisschen die Art. Und sein aktuelles Album, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das heißt nämlich Depressionen und das habe ich mir gemerkt. Liebe und Depressionen, ich wusste es. Und darum geht es im Endeffekt auch. Diese zwei sind die Hauptthemen, zwischen denen sich die Songs bewegen. Und die sind einfach sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Album. Dazu muss man nicht viel sagen. Das kann man in einer ruhigen Minute mal hören, wenn einem danach ist. Muss man aber nicht.
Bisschen Sven van Thorn Musik kenne ich ja auch noch von, und ich kenne das wieder viel Tiere streicheln Menschen. Und ich würde auch sagen, es ist eine schöne, also ich kann es mir vorstellen, dass es eine sehr schöne, ruhige, entspannte Musik ist.
Ich sehe.
Der Mensch hat ja auch eine unfassbar entspannte Stimme, finde ich auch.
Ja, total, total. Ja. Seine drei Alben davor hießen übrigens Pudding mit Frisur, Teil 1, 2 und 3 und Tanz den Spatz. Ich finde, das sind auch sehr, sehr gute Namen. Pudding mit Frisur finde ich allgemein sehr, sehr schön. Wahrscheinlich war das mal eine Beleidigung, die er mal einstecken musste. Und das hat er draus gemacht und hat jetzt wirklich ein wahnsinnig schönes Album rausgebracht.
Aber jetzt mal, falls das wirklich so ist, Respekt an den Menschen, der diese Beleidigung rausgehauen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Die finde ich, wenn dann, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Warren Ellis und Nick Cave haben zusammen in der Band Grinderman gespielt.
Ah ja, natürlich. Stimmt, die waren Grinderman, ja. Ja, stimmt, das war tatsächlich ein bisschen.
Und das war mir einfach zu anstrengend, das weiß ich noch.
Richtig. Mal gucken, ich hatte ja letztes Jahr, ich glaube, da haben wir zumindest seit Ausgabe 0 nicht drüber gesprochen, Nick Cave letztes Jahr live gesehen.
Welche Ausgabe?
Richtig. Und bin seitdem einfach ein noch größerer Fan, weil das so ein spezieller Mensch ist. Das ist der wirkt unglaublich weise. Und ich weiß bis heute aber nicht, ob das wirklich ist oder ob er einfach nur mit einer sehr ruhigen Stimme spricht. Auf jeden Fall.
Ich glaube einfach, Nick Cave hat in seinem Leben schon zu viel Scheiße mitgemacht, beziehungsweise sich selbst in Scheiße reingeritten, dass er jetzt eine sehr ruhige Ausstrahlung hat oder eine sehr innere Zufriedenheit vielleicht hat.
Ja, genau, genau. Und das und ein Humor, der, glaube ich, das Einzige ist noch, was schwärzer ist als seine Kleidung. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz spezieller Mensch. Er hat einen Newsletter, das finde ich total abgefahren, wo man kann ihm halt einfach Fragen stellen und den beantwortet er in unregelmäßigen Abständen über seinen Newsletter. Und da sind manchmal einfach sehr, sehr kluge Sachen, die er da sagt. Manchmal ist es auch einfach witzig.
Intelligent ist er auf jeden Fall.
Ja.
Das kann man ihm nicht absprechen.
Nein, auf keinen Fall. Und in dem Album, nach dem, was ich so gelesen habe, das stimmt, jetzt sind wir wieder bei Nick Cave. Ich war gerade so, das wollte ich doch gar nicht vorstellen. Ich habe davon noch gerade erst erfahren. Aber ja, genau so ist es. Geht's halt, wie gesagt, das ist halt ein Album, das im Lockdown entstanden ist, was für einen Menschen, der ein bisschen zur Depression neigt, glaube ich, noch viel schwerer ist als für alle anderen. Und davon handelt dieses Album halt auch. Und ohne es gehört zu haben, empfehle ich es jetzt einfach mal. Und wenn es euch nicht gefällt, dann hört es einfach nicht.
Ja, Und hört euch Sven van Thorn an.
Genau.
Nochmal auf deine Empfehlung zurückzukommen.
Richtig. Da war der irgendwie
die ein bisschen untergegangen ist. Das wollen wir jetzt aber nicht vernachlässigen, weil Sven van Thorn gebührt Aufmerksamkeit.
Richtig. Und wie gesagt, selbst wenn euch das jetzt nicht gefällt, Tiere streichen Menschen hören, kurze Stücke, in denen sich Gotti und er Briefe hin und her schicken, die irrsinnig witzig sind.
Ja. Oder man kann auch diese mal als Podcast abonnieren. Und da kann man so, das geht nicht lange, 10 Minuten maximal. So die ersten Sachen sind so, da erzählen die sich kurz was hin und her und dann wird halt ein Ausschnitt aus dem Programm von Tiere streicheln Menschen einfach rausgezogen und dann reingeschnitten. Ja. Und da kann man sich vielleicht so ein bisschen Bild machen davon, von der Art des Humors. Und ja, ich habe die mittlerweile schon 4-5 Mal live gesehen oder so und es ist immer wieder traumhaft lustig.
Ja, Gotti ist, glaube ich, auch was Comedy angeht, der beste Anspielpartner, den du haben kannst. Weil der und gefühlt alles witzig verarbeitet.
Ja, und wenn mich jemand fragt, was magst du so für Humor? Gotti. Das ist genau die Art von Humor, die ich mag. Wirklich.
Ja, viel.
Es ist beängstigend teilweise, wie ähnlich wir uns da sind. Von der Art und Weise her. Das ist schon schlimm. Ja, ich will um Gottes Willen, ich habe mich gerade mit Gotti verglichen. Um Gottes Willen. Um Gotti, Bumjack. Da mache ich jetzt mal schnell weiter. Ich musste bloß kurz gucken, weil, nee, ich glaube, meine Karte von mir muss aufs Klo. Da mache ich jetzt weiter wieder mit R&B. Wie gesagt, das wird sich jetzt, nächstes Mal wird es ein bisschen weiter gefächert sein, das verspreche ich schon mal. Aber weil es mich gerade die letzten Wochen wirklich musikalisch am meisten mitnimmt und mitreißt, R&B, Soul und Rap-Musik, mache ich jetzt weiter mit Arlo Parks. Die hat im Januar das Album Collapse in Sunbeams rausgebracht. Das war das erste Album, was ich 2021 gehört habe, also aus 2021 gehört habe. Und instant verliebt. Es könnte fast schon mein Album des Jahres werden. Fast, weil danach kommt ein Album, das wird sich wahrscheinlich dann die Waage halten. Arlo Parks, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr. Ist auch mittlerweile auch ein bisschen Hype um Arlo Parks entstanden in den letzten Wochen, habe ich schon mitbekommen. Ich habe jetzt schon Songs von ihr im Mainstream-Radio, also so bei MDR Jump oder bei Energy und so gehört. Und ja, sie hat es auf jeden Fall verdient. Die ist erst 20. Ich habe jetzt auch schon mehrere Auftritte von ihr jetzt gesehen, was sie halt bei KXP gemacht hat zum Beispiel oder bei irgendwelchen Sessions. Und die wirkt so zerbrechlich, aber auch gleichzeitig so sicher in dem, was sie macht. Und ihre Texte handeln einfach, ich finde, sie wirken sehr autobiografisch, die Texte. Sie gehen, sehr persönlich sind sie. Sie handeln selten von Belangen der Gesellschaft, sondern es sind, finde ich, schon sehr persönliche Texte. Die finde ich aber, sie ist nicht die stimmgewaltigste, aber das finde ich gerade gut an ihr. Ich glaube, das mögen auch alle an ihr, dass sie halt sehr authentische Stimme hat und eine sehr zerbrechliche Stimme auch hat. Und ja, oh Gott, ich kann über Arlo Parks auch nicht so viel sagen, weil ich habe mich noch nicht wirklich mit ihr beschäftigt, bloß mit Musik persönlich. Und musikalisch kann man sie getrost bei Erykah Badu oder Lauryn Hill anordnen. Wer halt so gerne Vergleiche zieht oder sich gerne so eine Inspiration holt. Aber sie selbst sagt, sie ist eine Mischung aus Erykah Badu und Radiohead. Das sind so die zwei Sachen, die sie am meisten beim Schreiben von Songs inspirieren. Und das passt auch super, weil diesen Soul, diesen Soul einfach von Erykah Badu hat sie definitiv drin und musikalisch von den Tönen und von der Atmosphäre kommt sie an manche Radiohead-Songs auf jeden Fall auch ran. Passt schon. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Du wolltest was sagen, Dennis?
Ich wollte nur sagen, dass es jetzt nicht unbedingt die kleinsten Dinge sind, mit denen sie sich vergleicht, aber...
hat sie nicht verglichen, sondern hat sie gesagt...
Genau, hat sie jetzt Inspiration genommen. Genau, aber es gibt schlechtere.
Also ich mag beides sehr gern. Radiohead sowieso... Richtig. Und da mache ich das schon mal Spoiler, wird's eine Spezialausgabe geben. Das weiß ich jetzt schon. und wenn ich einfach bloß 2 Stunden alleine reden muss. Aber da finde ich auch jemand, der mit mir mitredet.
Richtig.
Arlo Parks ist halt auch wieder gechillt. Man kann mir jetzt vorwerfen, dass die Musik, die ich jetzt vorstelle, die Alben vorstelle, halt so ein bisschen den gleichen Vibe haben sie. Aber das ist ja auch cool. Also es ist halt wirklich alles sehr laid back, gechillt. Kann man wunderbar beim Autofahren hören. Es ist oft, aber was alle nicht sind, aber Arlo Parks noch am wenigsten, ist nebenbei Musik, weil sie hat viele kleine versteckte Gimmicks in ihren Songs drin. Und es ist live eingespielt. Also live eingespielt ist übertrieben, sondern es sind richtige Instrumente. Es ist nicht irgendwie Beats produziert, sondern wirklich richtige Instrumente, die gespielt werden. Und ja, es ist halt ihr Debütalbum. Sie hat im Jahr 2019 schon 2 EPs rausgebracht, kurz hintereinander weg. Und die qualitativ noch ein bisschen ungeschliffener sind auf jeden Fall. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Collapse in Sunbeams ein perfektes Album ist. Davon ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weit entfernt. Aber halt für ein Debütalbum ist das schon sehr, sehr, sehr gut und ich habe einfach Bock drauf zu erfahren, was demnächst von ihr kommt. Wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel, obwohl sie gesagt hat, sie arbeitet gerade dran, weil das Album ja schon in einem im Jahr 2020, Anfang des Jahres 2020 entstanden ist. Und sie hat einfach aus Pandemiegründen es einfach noch nicht rausbringen können und wollen, weil das wird sich aber auch bei vielen auch so halten, weil ich kenne, man hört schon, dass viele halt Alben fertig haben, wie Casper anscheinend oder Tokotronic haben Album fertig und so. Die können einfach die Alben nicht rausbringen, weil sie nicht promoten können.
Ja.
Und Musiker verdienen halt gerade ihr Geld in den letzten Jahren mit Konzerten und Live und Merch. Und wenn das nicht ist, dann bringt es fast nichts, ein Album rauszubringen, weil das würde dann untergehen.
Mhm. Genau, und das ist dieses Jahr wird das ganz, halt ganz spannend.
Und das,
weil, wie du sagst, es haben, glaube ich, sehr, sehr viele schon sehr, sehr viel Zeug fertig. Es gab ja auch zum Beispiel bei den Ärzten auch so mystische, neblige Antworten, die Farin Urlaub gemacht hat, die so ein bisschen, weil das Album heißt ja Hell. Und ich meine, der erste Gedanke, den man, nachdem man hört, das Album heißt Hell, ist ja dunkel irgendwie.
Ja.
Und die Gefahr besteht, dass es da auch noch ein zweites Album gibt, das irgendwie halbwegs fertig ist. Und
wahrscheinlich ist es sogar schon fertig, aber die haben es wahrscheinlich aus marketingtechnischen Gründen oder aus finanziellen technischen Gründen nicht als Doppelalbum rausgebracht.
Ja, richtig, genau das.
Kann auch sein.
Ja, und
nee, ich weiß aber von Tokotronic, weil wie durch den Reflektor-Podcast, er hat ja mal Jan Müller gesagt, dass die eigentlich fertig sind mit Album aufnehmen, jetzt ist es schon im Mix, aber die haben einfach noch kein Datum, weil die einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Tokotronic haben jetzt im August haben die halt mehrere Konzerte veranschlagt, aber ich glaube nicht, dass das stattfinden wird.
Nee, ich auch nicht. Ich habe für dieses Jahr auch noch einige Tickets und bin gespannt, welche ich davon wirklich einsetzen kann.
Also Idols haben zum Beispiel ihre gesamten Tourtermine inklusive Supporttermine für Pearl Jam haben sie auf 2022 verlegt schon. Also die haben alles dieses Jahr schon abgesagt und das ist ja. So viel dazu.
Ja, ja.
Ist eine traurige Entwicklung, aber man kann es nicht ändern, um Gottes Willen. Oder man muss abwarten.
Richtig. Das hilft ja nichts. Ja. Geduld. Ja. Geduld.
Geduld, Geduld. Und ach so, und weil ich ja, wie gesagt, meine Anspieltipps, das wird so mein Ding werden, Anspieltipps. ich freue mich dann immer, wenn jemand mir ein Album empfiehlt. Oder irgendwas empfiehlt, dann frage ich immer, nenn mir ein paar Songs, die ich hören kann. Wenn ich einfach jetzt das Album nehme und dann höre ich in den Song rein und es ist irgendwie wahrscheinlich gerade so ein Interlude-Song oder irgendwas und dann, ja. Deshalb würde ich sagen, hört auf jeden Fall Hope an. Und Caroline müsste mittlerweile auch schon relativ im Radio bekannt, durchs Radio bekannt sein. Und Green Eyes. Green Eyes ist, glaube ich, mein Lieblingssong auf dem ganzen Album. Er ist wirklich. Ja, ich glaube, Green Eyes ist so der Song, der mit am meisten nach vorne geht von ihr, weil man das behaupten kann. Mhm. Das ist halt das Nächste, ist halt immer noch alles sehr entspannt und so. Ja. Das Arlo Parks, sehr tolle Frau.
Arlo Parks.
Weiter, Dennis.
Ich gehe auf eine Band, die wir beide sehr, sehr mögen. Und ich habe jetzt die Tage nochmal, ja, das weiß ich sogar. Und da habe ich dich darauf hingewiesen, dass deren Album rausgekommen ist, von dem du mutig behauptet hattest, dass es dieses Jahr noch rauskommen müsste. Und ich sagte, das ist doch seit letzter Woche draußen. Nämlich das aktuelle Album von The No Twist.
Ah ja, ich hab's noch nicht gehört.
Du hast es
noch nicht gehört. Es tut mir leid, aber ich hab's noch nicht gehört.
Da kann ich gleich mal Entwarnung geben. Ich kann euch keinen Anspieltipp nennen, weil das finde ich bei No Twist auch sehr, sehr schwer, wenn man das so am Stück hintereinander weghört, gehen die Songs halt sehr, sehr ineinander über. Aber alles, was ihr von No Twist wollt, habt ihr da auch. Ich finde, es ist kein so ein Knaller drauf wie auf der Neon Golden. Aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, das ist eins der besten Alben, die es wahrscheinlich jemals gab. Und
definitiv. Auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum.
Genau.
Mit das Beste.
Richtig. Und in die Richtung haben sie jetzt hier nichts. Aber ich finde, es ist wieder ein sehr, sehr dichtes, sehr, sehr gutes Album. Sehr, sehr elektronisch. Und ich mag das sehr. Es ist eine fantastische Band, die ich, wenn ich mich nicht irre, immer noch nicht live gesehen habe.
Was? Da kann ich ja mal. Ich habe No Twist mittlerweile zweimal live gesehen. Mhm. Und einmal habe ich No Twist halt im regulären Konzertumfeld gesehen. Mhm. Also halt, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber war halt schon vor 1000 bis 1500 Menschen so. Und einmal habe ich sie gesehen bei so einem Special-Konzert im Café Kult in München. Café Kult in München kannst du dir so vorstellen, ja, eine bisschen größere Kneipe mit Bühne. Und so war das auch. Da waren 100 Leute drin oder so. Und da haben Nordwest halt ein Konzert gespielt. Und das war einfach nur geil. Also wirklich, das, da kann ich wirklich, das war eins meiner besten Konzerte, die ich bis jetzt hatte. Weil du hast halt Nordwest auf so ganz engen Raum und dich mit ihrer ganz, da war, nee, Konsole war auch nicht mehr dabei. Also der Producer Konsole. Und, aber trotzdem, du hast halt, ich weiß es nicht, wenn du halt, es war eine ganz eigenartige Atmosphäre, so gedimmtes Licht und die Musik von Nordwest, wer Nordwest Musik kennt, weiß, wie mystisch das sein kann, wie sphärisch das sein kann, wie traurig das auch vor allem sein kann. Ich finde, Nordwest ist eine sehr traurige Band von der Musik her.
Mhm. Ja.
Oder von der Stimmung her, die sie transportieren.
Melancholisch, sagt man, glaube ich.
Melancholisch schon. Ja, gut, traurig. Es gibt andere. Es gibt Bands, die sind traurig und es gibt Bands, die melancholisch sind. Ich glaube, Nordwest sind eine melancholische Band, da hast du vollkommen recht. Aber wenn dann einer der melancholischsten Bands. Und ja. Und das war halt so eins, mein Konzerterlebnis mit The Nordwest, das ich hatte, und das war halt super toll. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mir das einfach noch anzuhören, aber ich hatte jetzt nicht die Stimmung dazu, weil bei Nordwest muss man irgendwie Stimmung haben.
Absolut, absolut. Also das ist auch, ich habe es erst zweimal, glaube ich, gehört, weil, wie du sagst, man muss halt irgendwie die richtige Stimmung haben. Und wenn man an einem Sonntagnachmittag irgendwie nicht keinen Bock drauf hat, dann kann man sich das auch nicht anhören, dann ist das viel zu schwer, viel zu intensiv, da kommt man ja nicht ganz mit.
Das ist halt wirklich sehr schwermütige Musik, auch das stimmt. Und ich mag halt Markus Archer heißt das, er genau ist der Sänger. Und ich mag den ja unfassbar gern, weil der hat keine er hat eine sehr prägnante, sehr eindringliche Stimme, aber ist jetzt nicht so eine Stimme, wo man sagt, wow, der kann super singen.
Hm.
Sondern der hat wirklich eine sehr, ja, eindringliche Stimme. Und wenn man sich mal Nordwest anhört, die ersten zwei Alben sind halt derbe auf die Fresse Grunge. 90er Jahre Grunge und Hard oder Punk Rock. Noise Rock. Punk Rock, falsch Wort, auch Noise Rock. Und was, zu was die geworden sind, ist halt, das ist halt so für mich, wichtig bei einer Band, die sich halt immer versucht, neu zu erfinden. Man kann man jetzt natürlich auch sagen, haben sie es auch seit 15 Jahren nicht mehr gemacht, seit der Neon Golden auch nicht mehr so wirklich sich neu erfunden, aber sie versuchen es wenigstens. Oder haben es mal gemacht. Die reiten jetzt nicht mehr die alten Songs hoch und runter.
Ja, ich sehe gerade, das erste Album von denen ist 30 Jahre auch schon alt.
Mhm,
von 91. Ja. Abgefahren.
Und wie gesagt, da waren die halt eine richtig krasse Noise-Rock-Band. Und so habe ich sie eigentlich auch kennengelernt damals, The Nordwest, Anfang der 2000er. Bevor ich halt die Neon Golden dann mal, oder die Shrink war, glaube ich, der volle Neon Golden, genau. Und ich habe sie ja als laute Noise-Rock-Band kennengelernt. Dachte ich, ach, das ist ja echt cool und so. Und dann habe ich irgendwann mal über einen Freund von mir die Neon Golden gehört. Und dachte mir, ey, das ist ja richtig, richtig stark. Mhm. Nee, Quatsch, nicht über einen Freund von mir. Und zwar über eine Band, die auch gerade ihr Album aufnimmt, ihr neues, über die Band Slut aus Ingolstadt. Oh. Und ist ja auch eine meiner favorisiertesten Bands, die ich auch schon seit Ewigkeiten verfolge. Und über die habe ich dann mal, ich weiß nicht, in irgendeiner Viva 2-Sendung, Fast Forward vielleicht oder so, keine Ahnung, haben die mal ihre Musikwünsche halt geäußert und da war halt der Nordwest dabei und dachte ich mir, ui, da war Pick Up the Phone, genau, das Album mit dem, dieses Stop-Motion-Album mit dem Bären auf dem Berg, glaube ich, genau, das war Pick Up the Phone. Das weiß ich auch noch und da hab ich gedacht, ui, das ist eine fantastische Band.
Oh, das ist auch so ein guter Song, Pick Up the Phone, ja, ist so gut. Ja.
Und wenn man das Video dazu noch hört, sieht, dann ist schon, da geht das nochmal ein bisschen tiefer alles.
Ja, ja. Wie gesagt, ja,
fantastisch gute Band. Ja, und das neue Album, auf jeden Fall hörenswert. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Und ja.
Machst du nichts verkehrt.
Glaube ich nie, aber wie gesagt, man muss die Stimmung dazu haben. Vielleicht habe ich es jetzt, ich komme jetzt wieder so ein bisschen in diese Emo-Stimmung rein. So ein bisschen emotionale Geschichte.
Mhm.
Cool. Aber Bock, auf jeden Fall Bock drauf. So, und jetzt kommen wir bei mir. Zu etwas, das wird noch länger dauern als der Rest. Und zwar zu Tash Sultana mit Terra Firma. Das Album, ey, Tash Sultana muss ich ganz kurz, also wer Tash Sultana nicht kennt, erstmal, Leute, warum? Aber ich tue jetzt so, als wäre ich der größte Tash Sultana-Fan seit 100 Jahren. Grüße gehen raus an Sarah, die das hundertprozentig hören wird, meine beste Freundin, die mir immer gesagt hat, Junge, hör dir Tash Sultana an, hör dir Tash Sultana an. Tash Sultana ist so toll. Und ich so, mach ich mal. Habe ich mir angehört, dachte ich mir so, okay, ist mir jetzt so. Dann habe ich irgendwann mal, in irgendeinem Zusammenhang, sei es beim Film, bei einer Serie, beim Videospiel, keine Ahnung, es war nicht Last of Us 2, da macht sie nämlich auch einen Song, weiter davor, habe ich den Song Notion gehört, von ihrer Debüt-EP. Und ich dachte mir, Alter, was ist das für ein geiler Song, Shazam angemacht und gesehen, okay, das ist Tash Sultana, und gleich Sarah geschrieben, okay, du hast einfach verdammt nochmal recht gehabt, die letzten 2 Jahre. Das fand die Frau ist einfach fantastisch. Seitdem tue ich so pseudomäßig, als müsste ich jeden bekehren, Tash Sultana zu hören. Will ich auch. Weil Tash Sultana ist, wer sie nicht kennt, ist eine Australierin, die alles selbst macht. Also wirklich alles selbst macht. Sie auch live ist sie allein und hat Gott, ich kann es gar nicht sagen. Sie hat 5 oder 6 Loopstations auf der Bühne. Sie loopt alles. Also sie ist eine Meisterin der Loopstation. Und das ist einfach unfassbar. Die Frau, und vor allem, es ist nicht irgendwie so, dass sie hat Skill. Sie kann alle, sie ist Multiinstrumentalistin. Sie kann von Saxophon, Trompete bis hin Gitarre, Bass, Schlagzeug sowieso, Klavier, wirklich fantastisch, alles sehr gut spielen. Und wie gesagt, Debütalbum Notion, EP Notion 2017 und das Album, was 2018 rauskam, Flow State. Ich muss ab und zu mal ablesen, weil ich merke, ich kann mich alles merken. Deshalb wirkt das ab und zu mal so ein bisschen abgehackt. Und das geht so ein bisschen musikalisch einher. Es wirkt noch, ich sag jetzt mal so, bevor ich über Terra Firma rede, über das neue Album, die beiden Alben wirken noch so, als wäre es halt, als wäre jeder Song eine Jam-Session. Die hat einen Riff, die hat einen Beat und darauf baut sie halt alles auf und schreibt halt Songs und Texte und alles baut sie halt auf irgendwas auf. Was aber auch sehr, sehr gut ist. Und sie ist noch sehr rau. Aber der Gitarrensound ist noch nicht. Sie hat noch nicht ihren Gitarrensound gefunden in den ersten beiden Alben, würde ich fast sagen. Oder ersten beiden Releases. Es ist teilweise sehr schöne akustische Sachen mit klassischer Gitarre und was so ein bisschen an Rodrigo y Gabriela erinnert. Ansatzweise vom Stil her. Dann hast du aber auch wirklich krass verzerrte Sachen. Also wirklich so, ich weiß gar nicht, wie viel Layer von irgendwelchen Overdrives da drüber liegen und Fasses. Aber dann hast du wieder diese Jazz- und Reggae-Elemente, die vor allem Reggae ist bei ihr, Jazz, Reggae und Folk sind bei ihr so diese maßgeblichen Genre, die sie bedient, was Musik angeht. Und Rock und Soul und R&B und schlag mich durch diese ganzen Geschichte. Hip-Hop auch ein bisschen, die Musik float sehr, es ist nie schnell, es ist nie Four-to-the-Floor-Beats, es sind alles sehr entspannte Rhythmiken, entspannt alles, aber halt auch teilweise sehr wild und sehr jam-sessig. Und jetzt sind wir bei Terra Firma angekommen, beim neuen Album. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt auch schon mehrere Male gehört, da ist der Song im Mittelpunkt. Also da wirkt es auf mich so, sie hat einen Song geschrieben, und darauf baut sie halt ihre ganzen Instrumentalisierung auf. Und nicht so auf der Instrumentalisierung baut sie ihren Song auf, sondern es ist eher andersrum.
Okay.
Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich schwer zu erklären, was ich meine, aber ich nehme jetzt mal den Song Pretty Lady, der halt wahrscheinlich der bekannteste Song von denen ist. Ich habe da wirklich dieses Gefühl gehabt, wenn ich den Song höre, sie saß einfach in Australien mit ihrer Freundin wahrscheinlich irgendwie an einem Strand und hat das geil, ein richtig geiles Gitarrenriff geschrieben, den Song dazu gesungen. Und dann ist im Studio, also ihr Heimstudio gegangen, sie macht auch alles in Heim-Recording. Das ist alles selbst aufgenommen, ohne Producer, ohne nix. Also wahrscheinlich doch ein Producer, aber oder ein Mixer am Ende, und das muss ja auch gemastert werden, das macht sie dann nicht, aber das Recording macht sie alles selbst. Und ja, das Album wirkt rund, das ist sehr ruhig, wirklich sehr ruhig, sehr weniger Reggae, würde ich fast sagen, mehr in diese R&B-Folk-Richtung geht das jetzt. Hat natürlich auch noch ab und zu mal diese ganzen Rock-Anleihen, wie zum Beispiel beim Song Coma am Ende, da ist schon relativ, packt sie wieder ihr bisschen ihre Zerre aus. Aber dennoch sind die Songs sie strahlt auf jeden Fall eine positive Ausstrahlung. Sie strahlt eine positive Ausstrahlung aus, Gottes Willen. Sie strahlt sehr viel Positives aus. Und durch ihre Musik, auch durch ihre Texte, und wenn man halt sich mit ihr ein bisschen befasst, sie hat mit 17 saß in einer psychiatrischen Einrichtung, weil sie auf dem Pilzetrip war und von dem nicht mehr runterkam.
Oh, das klingt und unangenehm.
Das war anscheinend auch sehr unangenehm, und in der Zeit hat sie halt ihre Skills bzw. Musik genutzt, um da rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte, und ist bekannt geworden, indem sie halt in Melbourne, ich glaube, sie kam aus Melbourne, auf der Straße stand und einfach mit ihrer Loopstation da Songs performt hat. Und das so gut gemacht hat, dass dann Jungle zum Beispiel, ihr erster Song, der ging halt, der war halt am Anfang so ein YouTube-Video, und dann hat es halt released, und der ging halt innerhalb von einem Tag, wirklich innerhalb von einem Tag hat er über 1 Million Klicks gehabt auf YouTube und so. Also das ist halt schon...
Sowas ist irre, wie sich sowas entwickeln kann.
Ja, und aber sie ist auch verdammt gut, diese Frau. Also vor allem, wenn man sie mal... Gestern habe ich hier gesessen, in meiner kleinen Wohnung, habe gedacht, ah, Tesla Turner, könntest du mal gucken, was sie so live wieder mal macht, weil es ist immer beeindruckend, was sie macht. Sie hat ihr ganzes Album auch mehr oder weniger schon vorgeshadowed im letzten Jahr, weil sie halt immer Bedroom Sessions released hat auf YouTube, wo sie halt mit ihrer Loopstation dann da saß und halt ihre Songs schon performt hat, bevor sie aufgenommen hat. Richtig cool. Und da habe ich gedacht, okay, guck's dir mal an. Und die Frau hat einfach, das meine ich jetzt so positiv, wie ich kann, die ist einfach wahnsinnig. Die ist einfach wirklich, wenn die auf der Bühne steht, schaltet bei der sich irgendwas aus und die dreht einfach nur noch komplett frei. Also die hat ein Gesichtsfasching, das ist nicht mehr feierlich. Die springt rum, die ist ein Energiebündel. Die, wie gesagt, die hat 5 oder 6 Loopstations auf der Bühne, die rennt von einer Loopstation zur anderen, dann wieder das und das, und dann hat auch, du weißt gerade nicht, welcher Song anfängt, weil sie hat mit ihren Loopstations und wieder irgendwelche anderen Sachen reinbringt und so. Es geht alles flüssig ineinander über. Und was bemerkenswert war, das war das Gesamtkonzert gestern, war von November 2020 mit Zuschauern. Also in Australien ist das anscheinend möglich, Leute.
Ja.
Also reißt euch mal verdammt nochmal zusammen.
Ist es. Es gibt auch wenige, die so konsequent waren wie die unsere Aussies.
Ja, und jetzt bin ich ein bisschen wieder in dieses Terra Firma ist, ich habe gesagt, mit Arlo Parks, die beiden werden sich, also wenn nicht noch irgendwas Großes passiert, was natürlich auch immer wieder passieren kann, werden sich wahrscheinlich so dieses Album des Jahres bei mir abwechseln. Ich habe Anspieltipps, und das sind nicht nur Anspieltipps, sondern auch Tipps. Guckt euch mal bitte die Videos von ihr an, von Pretty Lady und von Beyond the Pine. Das sind so meine beiden Songs, die ich unbedingt empfehle. Und Maybe You've Changed, weil Maybe You've Changed ist so ein Song, den ich überhaupt nicht erwartet habe, weil es ist einfach ein Klavier-Solo-Stück von ihr. Sie sitzt am Klavier und singt, und sie hat auch eine Stimme. Also das ist halt die Stimme, die wirkt sehr zart, sehr zerbrechlich. Auf einmal wird sie laut und krächzt im positiven Sinne, krächzt ins Mikrofon rein, die Stimme bricht wieder und es ist super, also wirklich, das ist halt so eine, sie ist sehr authentisch, definitiv, aber sie hat halt so eine scheiß leck mich am Arsch Ausstellung, ich mach, was ich will, und das mag ich Beyond the Pine und Pretty Lady haben sehr super, super schöne Videos. Pretty Lady ist einfach bloß ein Video, wo sie halt ihre Freunde, Bekannte, Familie gebeten hat, einfach mal ein bisschen in ihrer Umgebung zu dancen zu dem Song, Und das macht einfach nur, du lächelst einfach die ganze Zeit nur, weil du einfach denkst, ach, wie schön die da leben in Australien, es ist immer die Sonne und dann sitzt der am Pool und dann macht er das und dann die tanzen die. Das ist super schön. Und Beyond the Pine, das Video, da musste ich, hat mir sogar ein bisschen so positive Tränen in den Augen. Also du siehst einfach ein wunderschönes Paar, was tanzt, auch tanzt zu dem Song und einfach ihren Alltag durch Tanzen bestreitet. Das ist super schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also das kann man sich angucken.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Du bist ja so begeistert, da werde ich reinschauen hören.
Ja, bei mir ist immer das, wenn ich sehr begeistert bin, kann ich mein Hate besser in Worte fassen. Begeisterung eher nicht, weil Begeisterung, glaube ich, transportiere ich mehr durch meine Stimme und mein Enthusiasmus, den ich ausstrahle, anstatt in wirklich handfesten Worten. Da muss ich noch ein bisschen reinkommen, dieses ganze Podcasting und Sachen lernen, besser auszudrücken. Ich muss gerade ein bisschen mit Mo kämpfen. Mo ist mein kleiner Kater, der ist jetzt gerade 10 Monate alt und der ist aufgewacht und will Aufmerksamkeit von seinem Papa.
Die soll er gleich kriegen.
Ja, nee, wir sind auch fast durch.
Deswegen. Also
wir sind jetzt, ja.
Mit unseren Alben sind wir jetzt auf jeden Fall durch.
Hast du nichts mehr?
Nee, ich bin durch.
Cool, ich auch nichts mehr. Und ich kann jetzt schon mal ein bisschen Foreshadowing machen, was als nächstes bei mir kommen wird. Das ist auf jeden Fall Julian Baker und Nothing Nowhere. Die zwei Sachen werden auf jeden Fall bei mir nächstes Mal besprochen, weil das sind so die Sachen, die ich mir seit gestern anhöre. Und das geht in eine andere Richtung, definitiv. Das wird ein bisschen lauter, ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr Emo.
Da bin ich gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was passiert.
Nee, aber es kann auch wieder sich komplett ändern. Vielleicht tüdeln Dennis und ich uns für nächstes Mal sogar einen Themenabend schon mal aus. Vielleicht sagen wir, der nächste Podcast steht im Thema Lieder, zu denen man am besten duschen kann. Keine Ahnung.
Ja, ich denke, das ist sehr naheliegend. Ich dusche zumindest relativ regelmäßig.
Und höre sehr viel Musik. Match made in heaven, sag ich mal.
Ich denke, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Ich glaube, jetzt wird's nicht mehr besser, oder?
Wenn wir an dem Punkt sind,
sollten wir langsam zum Ende kommen, würde ich vorschlagen.
Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die allererste Folge, ich muss da lachen, wenn ich das sage, aber Dennis weiß warum.
Richtig.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz, ganz schlicht ab, Moderator. Hast du noch irgendwelche dringliche
Sachen,
die du... Okay, ich auch nicht mehr, außer hört die Musik, die ihr mögt.
Und wählt keine Nazis.
Und wählt keine Nazis und vor allem steht und lasst anderen Leuten den Spaß, wenn sie an der Musik haben, die ihr vielleicht nicht mögt oder an anderen irgendwelchen Sachen. Weil wenn jemand Spaß hat, lasst einfach die Freude. Wenn es euch nicht gefällt, lächelt und sagt nichts dazu.
Richtig.
Ich musste es lernen. Ich war jahrelang so ein bisschen so, ey, wie kannst du das hören? Wie kannst du das gucken? Jetzt so im gesetzteren Alter denke ich mir so, ach, lass es doch machen. Ist doch schön, wenn Leute Freude haben. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst Feedback da. Ich werde jetzt, wir haben noch keine Ahnung, wie wir den ganzen Kladderadatsch hier veröffentlichen. Wir haben Ideen, aber noch nicht wirklich konkrete Sachen. Social Media habe ich schon mal eingerichtet, aber da ist noch nichts drauf. Also es sind halt bloß die URLs, sagt man das noch so? URLs geclaimed von uns. Und ja, da kommen alles noch Sachen, Grafiken und so. Das kommt alles noch. Wir wollten aber trotzdem erstmal einen Podcast aufnehmen, damit wir dann, wenn wir dann in die Veröffentlichung gehen, was in der Hand haben, was ihr jetzt wahrscheinlich auch hören werdet. Also haben wir alles schon geschafft, über das, was ich gerade geredet habe.
Richtig.
Das war, wow. Zukunft und Vergangenheit in einem Satz.
Ja, und ich fasse es mit einem richtig zusammen.
Richtig.
Du
richtig,
auch.
Richtig.
Alles und, klar.
Also dann habt noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wann ihr auch immer den ganzen Scheiß ihr hört. Und in dem Sinne, tschüss.
Ciao.